Hallo meine Lieben und willkommen zur ersten offiziellen Folge von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen Die Schöne und das Biest. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und meine heutige Gästin ist die Kathi. Hallöchen.
Hallo.
Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
Ja, gerne. Also, man kennt mich durchaus von Podcasts. Die meisten davon ruhen allerdings, die ich selber ins Leben gerufen habe. Das ist der Schläfst du schon Podcast und die Personal Buchführung. Aktuell kann man mich noch regelmäßig hören beim Podcast Plötzlich Piratin beziehungsweise dem Nachfolger Tapfere Tackerhacker. Sein Impro-Podcast, der sehr schön ist. Ich selber bin großer Film- und Buchfan. Ich habe auch jahrelang als Buchhändlerin gearbeitet. Mittlerweile mache ich das nicht mehr aus verschiedensten Gründen. Aber die Nähe zu Büchern ist mir natürlich geblieben. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich in Podcasts eingeladen werde, weil dann muss ich hinterher nicht den Schnitt machen.
Das klingt sehr, sehr vernünftig. Ja, aber das Schöne ist ja eben, du sagtest ja schon so, du hast Erfahrung so im Buchbereich, so dadurch bist du natürlich super geeignet für diese heutige Folge, weil wir besprechen nämlich heute die Buchvorlage des Märchens, einmal von Jean-Marie Le Prince de Beaumont und einmal von Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Villeneuve hat die Langversion des Märchens geschrieben und Beaumont die Kurzversion. Für jene, die sagen, hey, das interessiert mich auch, wir wollen das gerne mal nachlesen. Die Kurzversion gibt es bei Projekt Gutenberg, die kann ich euch verlinken. Und die Langversion gibt es tatsächlich als Buchversion vom Koppenrad Verlag. Die ist eigentlich sehr schön. Also selbst wenn man sagt, okay, das Märchen sagt einem nicht zu, aber das Buch ist echt super schön. Also wunderschön illustriert auch. Da gibt es auch noch mehrere andere Bücher vom Verlag. Also ich glaube, Peter Pan haben die zum Beispiel auch gemacht und die kleine Meerjungfrau. Und
Peter Pan, die kleine Meerjungfrau, das Dschungelbuch. Es gab noch ein rosanes. Ich hab's vergessen. Es kamen zwei, die gleichzeitig rauskamen als erste in der Reihe. Das war einmal Die Schöne und das Biest und noch eins, das halt rosa war. Also in der Optik sehr ähnlich. Aber ich habe vergessen, welches das war. Es könnte doch ein Röschen gewesen sein. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Irgendeins davon. Irgendwo
also Aschenputtel. Aschenputtel, glaube ich. Ah. Aschenputtel könnte es gewesen sein.
Ja, kann man auf jeden Fall mal nachschauen.
Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reihe vom Koppenrad Verlag, das stimmt.
Ja, ne, also ist auch so ein bisschen mit interaktiven Elementen da drin, so dass es echt ganz süß gemacht ist. Also allein zum Hinstellen ist es auf jeden Fall auch schon sinnvoll.
Ja.
Genau, diese Folge ist auf jeden Fall wichtig, dann auch jetzt für die kommenden Folgen, so weil im Grunde genommen die Texte, die wir jetzt heute besprechen, sind quasi die Grundlage des Märchens mit explizit diesem Titel. Also es gibt natürlich auch verschiedene Variationen der Geschichte, wo die verschiedene Topi dann auch aufgegriffen werden, wie wir sie hier auch finden. Aber hier haben wir halt das erste Mal, wo tatsächlich der Titel La Belle et la Bête dann auftritt. Und spannend fand ich ja auch so, es gibt ja den Arne Thompson Uther Index, also das ist ja eine Klassifikation von Märchengruppen, die halt für die internationale Erzählforschung wichtig ist. Und da zählt eben dieses Märchen zu den Zaubermärchen mit der Unterkategorie übernatürliche oder verzauberte Frau bzw. Mann oder andere Verwandte und trägt den Index 425c, also hier geht es quasi um einen verzauberten Mann. Ein direkter Vergleich aus deutschem Raum wäre das singende, klingende Löweneckerchen. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
Mhm.
Und
ja, sehr.
Genau, und es gibt noch andere Märchen, so wo es eben um einen übernatürlichen Mann oder einen verzauberten Mann geht, wie zum Beispiel Schneeweiß in Rosenrot, Froschkönig oder Hans mein Igel. Das wären so die mir bekanntesten Beispiele.
Mhm.
Genau, bevor wir zu dem Thema noch weiter einsteigen, nochmal so eine Frage vorweg an dich jetzt noch gerichtet. Was verbindest du denn eigentlich mit dem Märchen? Also wenn du den Titel explizit dann hörst.
In allererster Linie tatsächlich den Disney-Film, den Trickfilm aus den 90ern ist der, glaube ich, auch. Mhm. Das war die 90er-Ära. Den habe ich damals, glaube ich, im Kino gesehen. Das war noch eine Zeit, wo ich noch nicht so super viele Filme im Kino gesehen habe, weil einfach Taschengeld zu gering und die Eltern wollten nicht immer alles mitgucken und haben gesagt, ach, der kommt irgendwann im Fernsehen oder auf Video.
Mhm.
Damals gab es noch VHS zum Ausleihen aus Videotheken.
Ach ja.
Ich bin auch schon so alt. Naja, ja, ich sag dir. Ich fand den super schön einfach. Ich mochte den total gerne. Und ich weiß, eine meiner prägendsten Erinnerungen an das erste Mal Film gucken, und die überkommt mich jedes Mal wieder, wenn ich den Film erneut sehe, ist, dass am Ende, wenn sich das Biest in den Prinzen verwandelt, ich sage, kann der nicht wieder zum Biest werden? Hat er mir besser gefallen. Ich fand den Prinzen tatsächlich, ich fand den ganz schön hässlich eigentlich. Ich mochte den nicht. Und Steffen, mein Freund, der hat mir den zu unserem allerersten gemeinsamen Weihnachten auf DVD geschenkt, den Film, weil ich den halt immer nicht besessen habe. Ich habe ganz wenig DVDs für mich selber gekauft. Und das war so sein erstes Weihnachtsgeschenk an mich. Da habe ich mich sehr gefreut. Oh. Und der gehört zu den Klassikern bei uns zu Weihnachten, die wir dann immer gucken. Ja.
Oh, schön. Oh,
voll schön.
Ja, das passt aber echt gut.
Ja, und ich bin dann ich musste dann ein paar Jahre älter werden noch, um zu verstehen, dass ich schon verschiedene andere Filme gesehen hatte, die die gleiche Geschichte behandeln letzten Endes. Mhm. Bin ein DDR-Kind und bin also viel mit DEFA-Märchenfilmen aufgewachsen. Da gibt es eine Fassung, die heißt Die feuerrote Blume. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, den Film.
Gesehen noch nicht, aber der Titel sagt mir was. Ist es nicht eigentlich aus dem russischen Raum irgendwie?
Ja, die DEFA hat die Synchro dafür dann gemacht. Deswegen liefen die bei uns als DEFA-Film. Genau, also die kommen oft aus dem tschechischen, russischen Raum so in der Drehe. Mhm. Da wurde in der DDR natürlich viel importiert und die haben dann gerne mal so ein ganz eigenes Artkonzept gehabt für die Filme. Und alles, was so im Palast des Tiers spielt und wo die Fee dann dazukommt und alles, das ist oft so in einem Farbton dann gefilmt. Also ein Farbfilter über der Kamera in Rot, in Blau, in Grün, so. Das ist ganz, ganz spooky eigentlich total. Mhm. Und mega schön. Und das habe ich dann irgendwann, nachdem ich den Disney-Film gesehen habe, nochmal gesehen und dachte so, warte, das ist die gleiche Geschichte eigentlich, ne? Das ist ja nur die gruselige Fassung quasi. Hm. Und da ist mir erst klar geworden, dass das halt auch kein Original-Disney-Film ist in dem Sinne. Also das hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe, dass die Disney-Trickfilme eine Vorlage haben. Weil ich zwar viel vorgelesen bekommen habe, aber so diese, also auch Grimmsche Märchen, aber eben eher Grimmsche Märchen und da gehört ja die Schöne und das Biest nicht dazu und auch die kleine Meerjungfrau nicht und sowas. Und das waren dann immer alles so, das waren für mich keine Bücher, das waren Filme für mich. Mhm. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es da eine Vorlage für gibt.
Ja, kann ich aber gut nachvollziehen, geht mir ja ähnlich. Also ich glaube, wir sind ja ungefähr so ähnliches Alter, dann also haben wir auch eine ähnliche Vorprägung, aber das kann ich sehr gut nachempfinden, dass man erst so als Kind dann eben mit Disney-Filmen zum Beispiel erstmals in Kontakt kommt mit solchen Sachen so und dann merkt man erst im Nachhinein so, Moment mal, da gibt's auch eine Vorlage dazu.
Genau.
Damit kommen wir, glaube ich, auch schön zur nächsten Frage. Dann nämlich, was war denn letztendlich der erste Kontakt mit den Büchern oder mit den Texten? Also hast du die jetzt für den Podcast jetzt erstmals gelesen oder kanntest du die schon vorher?
Also die beiden speziellen Fassungen habe ich tatsächlich erstmals jetzt für den Podcast gelesen. Mhm. Ich kannte, wie gesagt, die schöne Ausgabe von der Villeneuve-Fassung aus meiner Zeit im Buchhandel, aber die habe ich halt nicht gelesen. Ich habe reingeblättert und die Illustrationen angeguckt und schön gefunden und so, aber ich habe es halt nicht gelesen, weil ich kenne ja die Geschichte, dachte ich. ich glaube, die erste Buchfassung, die ich in der Hand gehalten habe, war tatsächlich so ein, wir nehmen Freeze Frames aus dem Disney-Film als Illustration und patschen da so ein bisschen Text dazu. Mhm. Gab es von verschiedenen, also der Peter Pan-Film, mein Bruder hat das Buch, glaube ich, heute noch, den gab es auch so, wo man dann die Geschichte erzählt bekommt und eben die Bilder aus dem Disney-Film als Illustration hat. Also das war tatsächlich, diese Disney-Fassung war das erste Schöne und das Biest-Buch, das ich in der Hand hatte. Und dann habe ich das erste Mal gezuckt, mir eins zu kaufen, als es, ich glaube, die Villeneuve-Ausgabe auch in so einer Adventskalender-Ausgabe bei Koppenrad gibt, wo dann quasi die ganze Geschichte in so 24 einzelne kleine Büchchen unterteilt ist, die in so einen hübschen Tuber gesteckt werden, der von außen wie so ein Trickbuch aussieht, so ein bisschen. Mhm. Und habe mich dann aber dagegen entschieden, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, ich habe mir ein anderes Adventskalender-Büchlein geholt. Und habe den Text tatsächlich selber nie besessen und ich habe ihn aber dann in Märchenbüchern, die ich mir ausgeliehen habe, glaube ich, immer mal gefunden, in einer einfacheren Version. Und aber tatsächlich in einer Version, die mehr zu dem passt, was der Disney-Film zeigt.
Ja, bei mir war es noch ein bisschen anders. Also die Beaumont-Version kannte ich schon irgendwie etwas länger, aber ich kann auch nicht mehr so genau den Finger drauflegen, so wann das ich das gelesen hatte. Und ich kannte das auf jeden Fall schon relativ lange und die Villeneuve-Version habe ich ja dann im Rahmen meiner Bachelorarbeit ja dann gelesen, allerdings damals noch als englische Übersetzung, eine deutsche Version gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das war ja dann 2014, 2015, wo ich meinen Bachelor geschrieben habe und das war ein bisschen ironisch, dann war ja ziemlich präzise 2 Jahre später, als dann das Live-Remake vom Disney-Film dann rauskam, kam exakt dann diese Ausgabe, die wir heute in der Hand haben, so von Villeneuve und so in der Koppenrad-Edition, wo ich auch dachte, hättet ihr es nicht 2 Jahre vorher machen können? Das hätte mir ein bisschen Arbeit erspart. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und irgendwie hatte ich es dann, ich hatte es zwar dann gekauft, aber auch ewig nicht angerührt, wo ich dachte so, ja gut, ich kann das ja schon auf Englisch, dann passt dann schon so. Und jetzt habe ich jetzt für diesen Podcast auch erstmals auf Deutsch dann gelesen so. Und es war halt super spannend, dann so gerade jetzt im Hinblick auf die Podcast-Vorbereitung, da sich dann den Text noch mal genauer anzugucken. Und wo ich auch so manche Sachen festgestellt habe, wo ich dachte so, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung dann so. Weil ich meine, klar, für den Bachelor habe ich den Text auch gelesen, aber ich hatte natürlich einen völlig anderen Fokus da drauf. So, weil ich gesagt habe, okay, ich nehme quasi diese Geschichte als Basis und kreiere daraus meinen Kostümentwurf, der ja dann als Kurzfilmkonzept ja da entstanden ist, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das nicht als 1-zu-1-Übersetzung, sondern ich greife mir Elemente darauf, wie zum Beispiel die Backstory vom Beast, dann, die für mich dann auch relevant war, um meine These zu begründen, warum ich den Entwurf so mache, wie ich das machen will. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also jetzt gerade auch für den Podcast und dann nochmal einen etwas anderen Blick da drauf zu werfen. Mal schauen, wie es in der Diskussion nachher dann ist, ob dann meine Eindrücke sich mit denen von dir dann decken. Ich bin gespannt. Genau. Aber jetzt,
ich auch, sehr.
Genau. Ja, aber ich würde sagen, wir steigen erstmal wirklich in die Materie ein. Also jetzt zum Ablauf, so wir machen jetzt erstmal die Kurzversion, sowohl von Beaumont als auch von Villeneuve. Ich sag auch noch ein bisschen was zu den Autorinnen jeweils. Vorweg schon mal, die Quellenlage war teilweise sehr, sehr verwirrt. Also ich versuche das auch so das Wesentliche runterzubrechen, was jetzt für uns wichtig ist. Und dann gehen wir nochmal in die Materie und klappern so ein paar Fragestellungen dann ab. Genau, dann darfst du jetzt mal Beaumont zusammenfassen.
Jawohl, die kürzere Version, die auch nicht als die Schöne und das Biest, sondern die Schöne und das Tier oft gelistet ist und verzeichnet ist. Es steigt ein mit einem Kaufmann, der 6 Kinder hat, 3 Töchter und 3 Söhne. Und wir werden relativ schnell mit den Figuren bekannt gemacht, die vor allem die Töchter, die Söhne sind eher so schmückendes Beiwerk für das Ausgeglichene zwischen den Geschlechtern, ich weiß es nicht. Und die Schwestern sind so eine klassische Konstellation, wie man sie auch von Aschenputtel kennt. Wir haben die Jüngste, die ganz bezaubernd ist und toll aussieht und ganz liebreizend und freundlich und gutherzig ist. Und die älteren Schwestern, die eifersüchtig werden, weil die Jüngste halt nun auch noch so hübsch ist, dass der Name die Schöne auch einfach als ihr Name hängen bleibt, was sie selber so ein bisschen dann als Zurücksetzung empfinden. Und die sind dann immer ein bisschen eifersüchtig und ein bisschen biestig und hinterrücks und versuchen halt die Schöne schlecht zu machen, ohne direkt Bösartiges zu sagen. So, aber sie legen alles, was sie macht, irgendwie negativ aus. Und es geht ihnen sehr gut. Der Kaufmannsvater ist ein sehr wohlhabender Vater, steckt auch viel Geld in die Bildung und Erziehung seiner Kinder, muss aber irgendwann tatsächlich schwere Verluste erleiden. Also seine Schiffe mit Waren scheinen alle in einem schweren Sturm gesunken zu sein. Die Waren sind weg, das Geld ist weg, etc. Und wie das häufig so ist in den reicheren Kreisen, ist man dann plötzlich auch nicht mehr lieb Freund mit denen, von denen man dachte, es wären die Freunde, weil die sagen, nee, jetzt wo du arm bist, pff, uns doch egal. Er ist also so weit runtergekommen finanziell tatsächlich, dass ihm nur noch ein kleines Landhaus irgendwo bleibt, fernab der Stadt. Die älteren Töchter finden das ganz furchtbar und sie wollen eigentlich lieber in der Stadt bleiben und sagen auch, nee, wir haben hier so viele Verehrer, die heiraten uns bestimmt auch trotzdem und dann müssen wir nicht auf das olle Land ziehen. Pustekuchen. Verehrer waren auch damals schon eher an der Mitgift interessiert offenbar, wer weiß. Jedenfalls will keiner sie mehr heiraten, wenn sie nicht das Geld mitbringen, das sie vorher hatten. Und alle sind erstmal so ein bisschen unglücklich, als sie aufs Land ziehen. Die Schöne ist dann aber eben diejenige, die sagt, ach naja, man muss aber halt das Beste draus machen. Vom Jammern kommt der Wohlstand auch nicht zurück. Und sie kümmert sich um alles und ist auch so ein bisschen wie bei Aschenputtel diejenige, die dann den Haushalt schmeißt etc. pp. Dann kommt eines Tages Nachricht an den Vater, dass doch Waren von ihm eingetroffen sind. Offenbar nicht alle Schiffe gesunken sind und er sein Guthaben oder beziehungsweise sein Reichtum wieder auffrischen könnte sozusagen. Er muss aber eben in jene Hafenstadt, in der die Schiffe eingelaufen sind und gucken, dass seine ehemaligen Geschäftspartner etc. kein Schindluder treiben mit seinen Waren. Bricht zu der Reise auf und fragt vorher seine Kinder, was sie sich wünschen. Von den Söhnen erfahren wir das, glaube ich, gar nicht. Die älteren Schwestern, wie man es auch bei Aschenputtel kennt, halt allen möglichen Tannen, schöne Kleiderschmuck und hast du nicht gesehen. Und die Jüngste will sich eigentlich nichts wünschen, weil sie sagt, naja, wir haben ja das Geld auch noch eigentlich gar nicht und das müssen wir ja nicht gleich wieder ausgeben für irgendwelchen Kram. Und sie will aber auch nicht, also die Älteren machen ihren Vorwurf, dass sie sich bloß hervortun will mit sich nichts wünschen und so. Und er sagt, naja, gut, bring mir eine Rose mit, lieber Vater. Er sagt, es ist ein bescheidener Wunsch, da kann schon nicht viel passieren. Da muss er kein großes Geld für ausgeben. Der Vater fährt los und das zieht sich alles und ist alles nicht von Erfolg gekrönt tatsächlich. Also er muss da so viel Händel aushalten mit Gerichtskosten etc., um eigentlich wieder in den Besitz seiner Waren zu kommen, dass das Vermögen, das dadurch entsteht, direkt davon aufgebraucht wird. Und er reist als genauso armer Mann zurück, wie er losgefahren ist. Ohne Geschenke für seine Kinder, kommt des Nachts in einen Wald, aus dem er nicht mehr so richtig herausfindet und ist ganz verwirrt und es wird kalt und überhaupt, es ist nicht so schön. Ich glaube, auch sein Pferd verlässt ihn irgendwann erschrocken vor Ungeheuergeräuschen, also Wolfsgeheul und ähnlichem. Und er stolpert alleine durch den Wald und findet aber einen Palast. Der ist erleuchtet und er geht da rein und er sieht keine Person, niemanden überhaupt ist da. Aber ein gedeckter Tisch, frisch zubereitete Speisen, er bedient sich, er kriegt ein Übernachtungsquartier, kann sich da also bis zum Morgen ausruhen, kriegt wieder Frühstück mit heißer Schokolade, das war ein Detail, das mir besonders gut gefallen hat.
Verständlich.
ja. Und will wieder aufbrechen, sich bedanken und auf dem Weg über den Hof kommt er an einem Rosenstrauch vorbei und dann fällt ihm ein, ja, die Schöne wollte ja nur eine Rose haben und jetzt wird mein Gastgeber, der mich hier so reichlich bewirtet und gerettet hat, es mir sicher nicht übel nehmen, wenn ich eine Rose abbreche. Tut es und in dem Moment erscheint aber das Ungeheuer und sagt, du Undankbarer, was soll denn das? Ich habe dich hier bewirtet, dir das Leben gerettet und jetzt klaust du mir meine Rosen, die mir das Wichtigste sind auf der Welt. Der Mann versucht sich zu entschuldigen und das wäre alles nicht so gemeint und das wäre doch nur für die Tochter und er hätte nicht geahnt, dass das so wichtig ist und fürchtet um sein Leben und das Biest sagt, naja, ich bring dich nicht gleich um, auch wenn ich es könnte, aber du kannst die Rose mit nach Hause nehmen, dafür musst du mir aber versprechen, dass deine Tochter dann an deiner Stelle kommt, also du sie mir bringst in einem Monat, Ablauf eines Monats, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Sie dann meine Gefangene ist, also sie quasi den Preis bezahlt für die Rose, die du hier gestohlen hast und soll aber aus freien Stücken kommen. Es muss ihr quasi wichtig sein, dass sie für die Rose, die sie da bekommen hat, die der Vater für sie gebrochen hat, bezahlt, mehr oder weniger den Preis bezahlt. Und der Vater ist kreuzunglücklich und sagt, nein, das kann ich doch nicht machen und überhaupt, aber das Biest lässt ihm nicht groß eine andere Wahl. Er kehrt nach Hause zurück. Die Kinder sind alle erstmal froh, dass er wieder da ist grundsätzlich, aber er wirkt halt so betrübt, dass sie sofort merken, irgendwas stimmt nicht. Er erzählt die Geschichte mit der Rose, dass das eben vom Tier die Rose ist und er diesen Preis dafür zahlen muss. Und er will aber gar nicht, dass die Jüngste dann hingeht und sich selber opfert. Er sagt, er geht selber zurück und das kann er nicht verlangen von seiner Tochter. Und sie sagt aber, nein, das ist schon richtig. Du musst dich um meine Schwestern und die Brüder kümmern. Und ich habe ja die Rose verlangt, also gehe ich dahin. Und so wird es auch gemacht. Der Vater begleitet sie zum Schloss des Tiers nach Ablauf eines Monats. Das Tier befragt sie kurz, ob sie aus freien Stücken da ist und diese Aufgabe eben übernimmt, quasi den Preis für die Rose zu zahlen. Sagt, ja, das Tier ist zufrieden, sagt dem Vater, hier kannst du übernachten und morgen früh fährst du aber los. Zurück zu deiner Familie und kommst nie wieder hierher zurück und die Schöne bleibt hier. So. Großes Drama. Die Schöne hält sich ganz tapfer, auch als sie sich vom Vater verabschieden muss und als er dann weg ist am nächsten Tag, stellt sie fest, okay, hier ist irgendwas, ich soll wahrscheinlich nicht gefressen werden. Also am Abend vorher denkt sie noch, reichliches Essen, naja, ich soll noch ein bisschen gemästet werden. Gefüttertes Futter ist ja immer reichlicher als ungefüttertes Futter sozusagen. Aber als sie dann ins Schloss zurückkehrt, ist da so irgendwie die Gemächer der Schönen, die Wohnung der Schönen, dann hat sie da Räumlichkeiten mit Büchern ohne Ende und Musikinstrumenten und sonstigen und denkt sich so, also wenn ich hier nur einen Tag überleben sollte, ist das ein bisschen viel Aufwand und sie fasst so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht eher eine Gefangenschaft ist, als dass sie gefressen wird. Das ist auch so, sie sieht das Tier den ganzen Tag, nicht nur beim Abendessen leistet es ihr Gesellschaft und ist eigentlich ganz freundlich. So, also es ist jetzt nicht besonders wortgewandt und nicht besonders geistreich als Gesellschaft und es sieht natürlich auch schrecklich aus, aber es tut ihr nichts und es hält also anständig Abstand, versucht sie nicht zu erschrecken und ähnliches und sie beruhigt sich dann schon so ein bisschen, bis das Tier final die Frage stellt, ob die Schöne es denn heiraten wolle. Und dann erschrickt sie natürlich und so, wenn ich jetzt Nein sage, frisst es mich dann? Aber ich kann das Tier nicht heiraten. Das ist ja, also ich kann das Ungeheuer nicht heiraten. Sagt nein, das Tier frisst sie nicht. Und das Ritual wiederholt sich dann mehrere Tage. Immer und immer wieder. Es geht ja schön da eigentlich ganz gut. Sie muss aber immer diesen Antrag wieder ablehnen, den das Tier erneut stellt, bis sie irgendwann sagt, das Tier, das geht so nicht, ich kann dich nicht, es geht einfach nicht, hör bitte auf, mir die Frage zu stellen. Ist ja so, ja, ja, ich bin halt ein dummes Tier und hässlich und überhaupt und so. Und die Schöne sagt, naja, es ist mir ja eigentlich lieber, dass du hässlich bist, aber ein gutes Herz hast und davon bin ich eigentlich überzeugt, aber heiraten kann ich dich trotzdem nicht.
Deswegen ist ehrlich.
Immerhin, ne? Also finde ich, ist okay. So, kann man machen. Und nach einiger Zeit stellt das Tier fest, okay, irgendwie, die ist komisch unglücklich, irgendwas stimmt hier nicht mit der Schönen und fragt nach, was es ist und so. Und das ist halt, ja, pass auf, du hast mir hier so ein Zauberspiel gegeben, wo ich meinen Vater sehen kann und der ist halt vor Kummer darüber, dass er mich verloren glaubt und tot glaubt, ganz krank geworden und ich würde ihn gerne nochmal sehen. Ich will gerne wieder nachher zu dir zurückkehren, so, ich verlasse dich nicht für immer, aber ich würde gerne der Familie sagen, dass es mir gut geht. Und das Tier sagt, naja, nee, ist schon okay, du kommst nicht zurück, aber geh ruhig, lieber will ich hier sterben, als dass ich dich unglücklich weiß, und schickt sie nach Hause. Gibt ihr aber einen Ring mit und sagt, hier, 8 Tage, so vereinbaren wir das jetzt, darfst du bleiben. Und wenn du dich am 8. Tag dann von deinen Lieben verabschiedet hast, findest du auf deinem Nachtschränkchen, wenn du dich hinlegst, einen Ring. Da drehst du den Stein zur Handinnenfläche und dann kommst du zu mir zurück und dann ist alles gut. Wenn du nicht zurückkommst, dann sterbe ich. So. Sie kommt nach Hause und erzählt, dass es ihr eigentlich gut geht und tolle Kleider und alles. Und natürlich sind die Schwestern wieder eifersüchtig. Sagen, das ist ja doof, das Biest hat sie nicht gefressen und jetzt geht sie auch noch besser als uns. Das ist ja unverschämt. Und versuchen irgendwie alles, um die Schöne ins Unglück zu stürzen auf die eine oder andere Art und versuchen sie zum länger Dableiben zu bewegen. Und das gelingt ihnen anfangs auch. Das heißt, sie bleibt dann 10 Tage statt 8, hat dann aber einen Traum, wie das Biest sterbend am Boden liegt im Garten, im Schloss und ist darüber so erschrocken, dass sie sagt, okay, nee, ich kehre zurück. Und sie findet dann auch den Ring, kehrt zurück. Findet aber das Biest schon dem Tode nahe, ist darüber kreuzunglücklich und stellt fest, wie sehr sie das Biest eben doch liebt und dass ihr das Äußere gar nicht so wichtig ist und sagt, nein, du musst unbedingt leben, weil du sollst doch mein Ehemann werden und ich liebe dich. Und als sie das sagt, gibt's großes Feuerwerk und Tamtam und ein Palast leuchtet und blinkt alles plötzlich und Fanfaren und hast du nicht gesehen. Und als sie sich dann wieder zu ihrem Biest umdreht, nachdem sie das Feuerwerk kurz angeschaut hat, ist da kein Biest mehr, sondern ein Prinz. Ein Schöner. Und sie sagte, Entschuldigung, wo ist denn mein Tier? Ich wollte doch hier das Tier heiraten. Ja, ja, das bin ich. Ich wurde von einer bösen Fee verwunschen und konnte nur erlöst werden, wenn mich ein Mädchen genug lieben würde, um mich zu heiraten, auch in meiner Tiergestalt, wenn ich plump und geistlos und unbeholfen bin und ähnliches. Und das hast du ja gerade bestätigt, dass du das tun würdest, deswegen ist der Fluch jetzt gebrochen. Es kommt noch eine gute Fee dazu, die sagt, ja, genau so war das, wie der Prinz das erzählt hat. Und du sollst auch dafür belohnt werden, dass du so tapfer warst und die Gutherzigkeit des Tiers darüber gestellt hast, wie es aussieht. Und deswegen wirst du jetzt Prinzessin. Genau, und dann so das klassische Märchenende, alles wird gut. Die Bösen werden bestraft, namentlich die Schwestern, die in Säulen verwandelt werden, in Statuen, so lange, bis sich ihr böses Herz gewandelt hat. Also vermutlich für immer. Mhm. Während die Schöne den Prinzen heiratet und sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage lebten.
Yay, yay. Sehr schön, sehr schön. Yay. Genau, super. Genau, das ist jetzt quasi so die Grundlage. So, merkt euch grob so diese Inhaltsangabe, die wird nämlich für die Villeneuve-Version auch nochmal relevant. Genau. Ja. Dann will ich noch ein, zwei Worte zur Autorin selbst noch ein bisschen ergänzen, also zu Beaumont. Mit vollen Namen ist es halt Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Sie war eine französische Autorin, Gouvernante, Hauslehrerin, Gesellschaftsdame und zeitweise auch Leiterin einer Mädchenschule. Sie lebte von 1711 bis 1776, manche Quellen sagen auch bis 1780, also das ist super verwirrend, je nachdem, wo man nachliest. Also ungefähr so den Zeitraum hat sie gelebt. Sie hat mit 26 Jahren einen Tänzer geheiratet, den sie aber circa 7 Jahre später wegen Untreue und seiner Spielsucht verlassen hat. Sie wanderte dann mit 37 Jahren alleine nach England aus, wo sie dann über 17 Jahre lang blieb. Und in London arbeitete sie dann als Gouvernante für Kinder der Oberschicht und machte sich auch schon in der Zeit einen Namen als Autorin von Büchern für Kinder und Jugendliche. Und in der Zeit war sie dann noch einige Jahre mit Antoine Grimard, also dem Marquis de Beaumont, zusammen, dessen Nachnamen sie dann auch angenommen hat, obwohl ihre erste Ehe nicht offiziell geschieden war. Also es war irgendwie mega verwirrend so in den Quellen, weil irgendwie, so wie ich das verstanden habe, war es so, dass die erste Ehe nicht so richtig legitim war. Also irgendwas war da ein bisschen krude. Also ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Das war auch nicht so richtig gut aufgeklärt, so, aber auf jeden Fall hat sie von diesem Marquis dann eben den Namen Beaumont angenommen, obwohl sie nicht richtig geheiratet haben. Und aus dieser Beziehung stammte dann auch ihre Tochter Elizabeth oder auch Kurzname Betsy. Angeblich hatte sie im Laufe des Lebens noch 6 weitere Kinder, aber da widersprechen sich Quen auch alle. Das ist ein bisschen, sie hatte mindestens eine Tochter, das können wir festhalten.
1 oder 7 ist ja auch.
Das ist ja hüpfig gesprungen. Genau. Ganz wichtig als Jahreszahl 1756, also mit 45 Jahren, hat für Beaumont dann eine Abhandlung geschrieben über die Erziehung junger Mädchen, also das Ganze unter dem Titel, jetzt frei übersetzt, Magazin für Kinder oder Dialoge zwischen einer weisen Gouvernante und mehreren ihrer Schülerinnen. Also das ist von der Rahmenhandlung dann so, wir haben da eine Gouvernante, sie erzählt einer Gruppe von 6 Mädchen zwischen 5 und 13 Jahren Geschichten und auf diese Weise gibt sie ihnen dann Werte fürs Leben als Frau dann mit. Und genau, in dieser Abhandlung, da gab es halt mehrere Geschichten, auch darunter eben auch die gekürzte Version von Schön das Biest. Und mit dieser wurde sie halt europaweit auch bekannt. Und diese Version ist tatsächlich auch jene, die mittlerweile als die Grundlage für die meisten Adaptionen der letzten Jahrzehnte dann gilt. Sie hat dann bis zu ihrem Tod über 70 Bücher geschrieben, aber bis heute kennt man sie vor allem durch die Schön das Biest. Interessanterweise hat sie dann anscheinend in der Version nie einen Hinweis auf Villeneuve dann geliefert. Also hat es anscheinend so als eigenes Ding dann verkauft, wo du denkst, ist eigentlich auch nicht so richtig nett. Aber gut.
Nee.
Genau, dann machen wir dann weiter mit Villeneuve. Du machst wieder eine Zusammenfassung und danach sage ich auch nochmal was zur Autorin selber. Achtung, es wird jetzt kompliziert. So als Teaser.
Also ich versuche mal den Einstieg so kurz wie möglich zu halten. Die Grundgeschichte ist die gleiche mit dem Kaufmann, dessen jüngste Tochter die Schöne ist. Dieser hat allerdings 12 statt nur 6 Kinder. Aber die Verteilung ist wieder gleich, 6 Söhne, 6 Töchter. Mhm. Und die Grundgeschichte ist die ähnliche. Also Kaufmann ist reich, dann wird er arm, dann muss er aufs Land ziehen. Alle außer der jüngsten von den Töchtern sind damit sehr unzufrieden. Der vermeintliche Reichtum scheint wieder zurückkommen zu können, wenn der Vater auf diese Reise geht und seine Waren in Beschlag nimmt. Auf dem Rückweg versucht er wieder die Rose zu brechen für die Schöne und wird dann vom Tier wieder in die gleiche Bedrulle gebracht als eben die Tochter. Aus freien Stücken, aber in voller Gewissheit, was sie erwartet, sich melden muss freiwillig, um eben den Preis für die gemopste Rose zu bezahlen. Auch der Ablauf danach, die Schöne kommt ins Schloss, wird dort begrüßt und ist zwar mehr oder weniger Gefangene, aber gleichzeitig Herrin des Schlosses, alles ist ihr zu Diensten und all ihre Wünsche werden erfüllt. Ähnelt sich in großen Teilen nur, dass es bei Villeneuve deutlich ausgeschmückter ist. Also da sind dann Affen und Papageien und andere Tiere, die als Dienstboten herhalten und ähnliches. Also da sind ein paar mehr magische Sachen da drin. Es gibt schon eine Art Fernseher, das fand ich besonders faszinierend. Ein Raum mit 4 Fenstern und hinter jedem Fenster konnte man dann verschiedene Dinge der Unterhaltung anschauen, also Oper, Theater, Operette und ähnliches, wenn man den Vorhang aufzieht und so. Das fand ich mega faszinierend, dass sich das damals schon jemand so ausgedacht hat.
Ja.
Und das fand halt nicht vor Ort statt, sondern war quasi eine Übertragung von Theateraufführungen und Ähnlichem, die irgendwo auf der Welt stattgefunden haben. Auch diese Schöne will dann irgendwann wieder mal nach Hause und der Familie sagen, dass es ihr gut geht. Das Biest gestattet das mit eben der Prämisse, dass es selber sterben muss, wenn die Schöne nicht zurückkehrt, dass es ihm aber lieber ist, als wenn die Schöne unglücklich ist. Auch hier kehrt die Schöne so in letzter Sekunde zurück und rettet das Biest und sagt, nein, ich will dich doch heiraten, du darfst nicht sterben. Das Biest verwandelt sich und es scheint alles schön. Zu meiner großen Überraschung war das Buch da erst halb rum.
Here we go.
Was kommt denn jetzt noch? Ja. Ich dachte, was? Moment, ich habe hier nochmal so viele Seiten. Was kommt denn jetzt noch? Und da kommt dann der verwirrende Teil, weil hier quasi jeder nochmal eine Hintergrundgeschichte bekommt zu seiner Person. Zuerst der Prinz, warum er verwandelt wurde, woher er kommt. Er ist tatsächlich ein Prinz in einem Königreich, das eine Königin hat und keinen König. Sein Vater ist noch vor seiner Geburt verstorben. Die Königin hat ihn gemeinsam mit einer Fee aufgezogen, die schon so ein bisschen berüchtigt dafür war, dass man sich besser mit ihr gut stellt, weil sie auch böse sein kann, wenn man sich ihren Wünschen nicht beugt. Und die Königin sagt, naja, nee, alles okay, ich freue mich, wenn du mir bei der Erziehung des Sohnes hilfst. Als der Prinz aber noch sehr, sehr klein ist, zieht ein benachbarter König mit Krieg übers Land. Die Königin zieht ebenfalls halt mit ihren Truppen gegen diesen König in den Krieg. Es gibt ein ewiges Hin und Her, 15 Jahre oder so. Und in dieser Zeit wird der Prinz eben ganz allein von der Fee aufgezogen. Und als er dann so im, naja, damals wahrscheinlich heiratsfähigen Alter ist mit 15, 16. Heute würde man das anders sehen. Unterbreitet ihm die Fee auch, dass sie ihn gerne heiraten wolle und dass das eine tolle Idee sei. Jetzt ist das Problem, dass er sagt, also er hat eher so Gefühle wie für eine Mutter für sie, weil sie ihn halt großgezogen hat und ist nicht verliebt in sie. Und außerdem ist sie halt sehr alt und sehr hässlich. Und auch ihre ganzen Feenkräfte können ihr keine Jugend und keine Schönheit geben. Sie war wohl noch nie schön, so wird das erzählt. Aber ja, ist ja auch wurscht. Und jedenfalls will er sie nicht heiraten. Er findet das unmöglich, dass sein Leben quasi erst begonnen hat. Und dann soll er sich schon an eine Frau binden, die auch noch so alt und so herrisch ist. Und Feen stehen halt gewohnheitsgemäß über Königen und Königinnen und Prinzen. Das heißt, er müsste sich auch die ganze Zeit unterordnen. Und das findet er nicht so gut. Und er sagt, na ja, also du hast mir ja beigebracht, meine Mutter zu ehren. Deswegen wäre es ja eine schlaue Idee, wenn wir erstmal meine Mutter um Erlaubnis fragen, ehe wir heiraten, ne? Weil er natürlich hofft, dass die Mutter Nein sagt. Sie suchen die Mutter auf. Die hat mittlerweile den Krieg quasi für sich entschieden und zu guten Bedingungen ein Friedensabkommen mit dem verfeindeten König ausgehandelt. Der Prinz ist noch ein bisschen mit dran beteiligt gewesen, dass sie gewonnen haben. Also hat erstmal noch so ein bisschen Kriegskunst gelernt und den Sieg mit eingefahren. Und danach ist endlich mal Zeit, der Mutter zu sagen, dass die Fee ihm einen Antrag gemacht hat. Beziehungsweise die Fee sagt es der Mutter selber und sagt, hier, guck mal, ganz tolle Idee, ich heirate deinen Sohn. Findest du das nicht super? Fühlst du dich nicht mega geehrt? Und die Königin fühlt sich jetzt nicht so dolle geehrt. Die findet das auch eine ganz furchtbare Idee. Und versucht das erst abzuwiegeln und zu sagen, na, das ist doch aber nein. Und also, das kann ich ja gar nicht annehmen. Und überhaupt, ihr seid doch viel eher wie eine Mutter für meinen Prinzen. Und könntet euch doch sicher auch einen mächtigeren Gemahl suchen und ähnliches. Und die Fee sagt aber, nein, nein, ich will aber und so, also ganz und jetzt, also du wirst mir das doch wohl nicht abschlagen. Und Mutter und Prinz gucken sich halt an und da sind einhellig der Meinung, ohne große Worte zu wechseln, nee, du heiratest ihn nicht. Und die Fee kriegt das aber natürlich spitz und sagt, so, ihr seid also überheblich und ich bin euch nicht schön genug und nicht jung genug und so, na, warte, das sollt ihr davon haben. Und haut dem Prinzen auf den Kopf, dass er niederfällt. Und ihm wird schon ganz schwummrig und er versucht sich wieder aufzurichten und stellt fest, sein Körper ist viel schwerer, als er es gewöhnt ist und guckt auf seine Hände und das sind große Tatzen geworden. Und hat er gesagt, also hier, jetzt hast du dich, das habt ihr von eurer Überheblichkeit, jetzt bist du selber zu einem hässlichen Untier geworden und der Fluch soll erst erlöst werden, wenn dich jemand aus freien Stücken heiratet und liebt und so, so wie du bist und all deine Wortgewandtheit, deine Klugheit und überhaupt alles darfst du auch nicht zeigen. Musst ein tumbes Tier darstellen, ein tumbes Biest und wenn dich dann trotzdem jemand heiraten will, dann wird der Fluch erst gebrochen und wie sie selbst halt auch sich, also sie geht davon aus, dass sich niemand finden wird, dass das für immer so bleiben wird, dass der Sohn, der Prinz ein Biest ist und rauscht weg. Fort ist sie. Es kommt eine gute Fee, die Königin ein bisschen beruhigt, die natürlich in großes Schluchzen ausgebrochen ist, ob ihres hässlichen Sohns und auch gesagt hat, so nein, verwandle doch mich und nicht meinen Sohn und so. Und die Fee sagt, nee, wir nehmen mal das Prinzchen. Und die gute Fee sagt, na, alles gut, das wird schon werden, hab Vertrauen und Zuversicht, wir kriegen das hin. Ihr dürft nur aber auf gar keinen Fall irgendwem davon erzählen, dass euer Sohn hier in ein Biest verwandelt wurde, dass er eigentlich ein Prinz ist etc. Weil wenn ihr das macht, dann gehen alle Pläne, die ich zu seiner Rettung schmieden kann, in die Binsen und es wird nicht funktionieren. Und gesagt, nein, aber es hat doch das ganze Hofstaatpersonal hier mitbekommen in diesem Palast, dass die Fee hier so wütend abgerauscht ist und meinen Sohn verwandelt hat und die werden das garantiert weitertragen, die kann ich doch nicht allein schwimmen. Die Fee sagt, ich kann das schon. Wirkt ein Zauberspruch und alle lebenden Wesen außer Mutter und Sohn werden zu Statuen in diesem Palast. Und die Mutter wird also angehalten, in ihr Königreich zurückzukehren, den Leuten zu erklären, dass die Fee den Prinzen aus Gründen, die sie nicht nennen darf, noch weiter bei sich behält und er deshalb noch nicht zurückkehrt, um das Land zu regieren. Und der Prinz verbleibt im Schloss. Die Fee sorgt dafür, dass ihm da alle Wünsche erfüllt werden und es ihm eigentlich auch ganz gut geht. Er hat allerlei Beschäftigung, aber er ist halt ein Biest. Und das ist so unschön. Und dann erzählt sie eben eines Tages, dass seine Erlösung nahe ist. Es wird ein Mann kommen, den soll er beherbergen und versorgen. Der wird eine Rose mopsen und aufgrund dieser Rose soll er sich eben verhalten, wie er es vorher im Märchen getan hat. Sprich, ihn bedrohen und die Tochter verlangen, die dann freiwillig zu ihm kommen soll. Das ist auch geschehen. Das haben wir ja im Märchen erfahren. Wir erfahren also quasi die Prinzenseite der Geschichte. Und er ist so glücklich und dankbar der Schönen und sagt, es ist mir ganz egal, dass du nur eine Kaufmannstochter bist. Ich werde dich auf jeden Fall heiraten. Das ist so super, wie du dich hier für mich aufgeopfert hast. Deswegen, mir ist dein Stand egal, ich heirate dich. Auftritt, gute Fee und Mutter. Also, ne? Die Schöne ist da, der Prinz ist da, schläft allerdings nach der Verwandlung und ist auch nicht zu wecken durch die Schöne. Und jetzt kommen die Mutter des Prinzen und die gute Fee. So. Und die Mutter sagt, oh, das ist total lieb, dass du meinen Sohn erlöst hast. Ich will dich total gerne mit allen möglichen entlohnen. Was hättest du denn gerne? Weil mein Sohn kriegst du nicht, bist ja keine Prinzessin. Und ich dachte so, what? Bist du denn für eine? Und die gute Fee sagt dann auch so, also naja, die hat da jetzt alles getan, da bist du nicht einverstanden damit, dass sie deinen Sohn heiratet. Und also, weil sie hat sich ja als würdig erwiesen und tugendhaft und ist voller Liebe gegen deinen Sohn und überhaupt, was kannst du dir Besseres wünschen? Gesagt, nee, also das ist ja schon unter seinem Stand. Ich hätte schon gern, dass er eine Prinzessin heiratet. Können wir da nicht irgendwas drehen, gute Fee? Kann der nicht ich kenne ein paar nette Prinzessinnen, von denen ist er bestimmt auch eine tugendhaft genug, oder? Können wir da nicht was machen, so? Und die gute Fee ist schon so ein bisschen angepisst und sagt so, na, Fräulein, du bist immer noch ganz schön überheblich, wa? Meine liebe Königin, du. Und die Schöne sagt auch, nein, ich will aber gar nicht, dass ihr euch irgendwie hier ins Unglück stürzt und so. Und mir ist das recht, ich bin nur froh, dass mein Prinz erlöst ist und überhaupt. Im Gegensatz zu der Beaumont-Fassung, das habe ich am Anfang noch vergessen, hat sie nämlich tatsächlich, während sie im Schloss geschlafen hat, immer Träume von einem schönen Prinzen gehabt, also von dem Biestprinzen. In den war sie schon lange verliebt und jetzt, als sich rausstellt, das Biest und der Prinz sind eine dieselbe Person, ist eigentlich ihr Glück perfekt, aber sie sagt, ich gebe das alles auf. Ich will nicht, dass er sich herablassen muss für irgendwas, was unter seiner Würde ist, und ich kann die Königin total verstehen, alles gut, ihr macht euch hier wegen meinen, also keine Umstände wegen mir, ne? Ich komme damit zurecht. So. Und die gute Fee sagt aber, nee, das geht aber so nicht. Und der Prinz sagt auch, es ist mir doch egal, ob sie eine Prinzessin ist, lieber will ich wieder ein Ungeheuer sein, Hauptsache ich darf sie heiraten, dann bin ich halt nicht Prinz, ist mir wurscht, Mutter, jetzt hab ein Einsehen. Aber die Mutter ist so, nein, sie muss eine Prinzessin sein, nur eine Prinzessin ist gut genug für meinen Sohn. Und dann sagt die Fee, naja, pass auf, sie ist eine Prinzessin. Und ich dachte so, what?
Dun, dun, dun.
Du, 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 du. Moment, was kommt denn jetzt noch? So. Und dann fängt die Fee an, die Hintergrundgeschichte der Prinzessin, also der Schönen und deren Eltern zu erzählen. Das ist der nächste komplexe Part. Die Schöne ist nämlich nicht nur eine Prinzessin, sie ist auch die Cousine des Prinzen, den sie heiraten will. Damals war das in Ordnung. So, also gerade in Königshäusern ging es kaum anders, weil alle mit allen irgendwie verwandt waren. Mhm. Wie kommt es nun, dass die Schöne eine Prinzessin ist und auch noch die Cousine des Prinzen? Die Mutter des Prinzen, also die Königin, die wir bisher hatten, die hat einen Bruder. Der ist König der Insel der Glücklichen, so heißt sein Reich. So, und auf der Insel der Glücklichen gibt es die Regel, dass jeder ungeachtet von Stand und sonstigen heiraten darf, mit wem er glücklich werden möchte. Müssten halt alle miteinander einverstanden sein, aber grundsätzlich kann der König auch eine Schafhirtin heiraten und genau das hat er getan. Eine junge Frau, die ihn bezaubert hat und der er den Hof gemacht hat und sie hat ja gesagt und war Schafhirtin und er hat sie aber eben auf den Thron gesetzt und sie war klug und gütig und hat schlaue Rechtsprechungssachen vorangetrieben und ähnliches und war eine tolle Königin ringsrum. Stellt sich nämlich heraus, dass die Schafhirtin gar keine Schafhirtin ist, sondern die Schwester, passt auf, die Schwester von der guten Fee, also eine Fee, die sich verkleidet hat als Schafhirtin, weil sie mal gucken wollte, wie das so ist bei den Menschen. Ich hätte das Gefühl, ich bin jetzt mittlerweile im dritten Märchen angekommen oder so, gedanklich.
Ich hoffe, ihr könnt uns allen noch folgen, also es ist wirklich sehr, sehr komplex.
Ja, so, also der Bruder der Königin und die Schwester von der guten Fee haben geheiratet, ohne dass der Bruder der Königin wusste, dass seine Frau eine Fee ist. Jetzt gibt es im Feenreich, aus dem die Schafhirtin Fee, nenne ich sie jetzt mal, kommt, ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Also man muss mindestens 1000 Jahre alt sein als Fee, dann kann man in den Rat der Ältesten aufgenommen werden und darf sich auch gegen Ältere mal auflehnen und ähnliches. Und es wird eigentlich nicht gerne gesehen, wenn man Verbindungen mit Sterblichen eingeht. Erst recht, wenn man jünger als 1000 Jahre ist, dann darf man das gar nicht. Das steht unter Strafe. Das wird auch knallhart bestraft. Weshalb jetzt die Schafhirtin-Fee versucht, das geheim zu halten, diese Eheschließung. Das geht eine Zeit lang gut, aber nicht besonders lange, weil irgendwann auffällt, Feen sind angehalten, gute Taten weltweit zu verbringen und ihre guten Taten beschränken sich halt so auf die Insel der Glücklichen und das nähere Umland, das man in relativ kurzer Zeit erreichen kann. Ja, und dann wird eine von den alten Feen stutzig und sagt, da wollen wir doch aber mal genau hingucken, und sie öffnen das große Buch der Feen. Nebeninformation. Im großen Buch der Feen werden alle Taten der Feen festgehalten in dem Moment, in dem sie passieren. Auf magische Weise. Das heißt, ne, sobald man was getan hat, taucht es im Buch auf. Und man guckt da also rein und stellt fest, aha, das ist noch ein Jungspund mit weniger als 1000 Jahren auf dem Buckel und die hat sich hier als Mensch verkleidet und ist da diese Ehe mit dem Menschen eingegangen und das geht ja gar nicht, steht unter Strafe und überhaupt. Und deswegen berauben wir sie all ihrer Zauberkräfte und sperren sie hier im Feenreich ein.
Ich glaube, man muss nochmal zu ergänzen, also man könnte jederzeit in das Buch reingucken, aber eigentlich ist es ja so, dass jede Fee einfach macht, was sie will. Und eigentlich nur in dem Moment, wo tatsächlich irgendwas auftritt, wo man das Gefühl hat, irgendwas ist da nicht koscher, dann wird tatsächlich explizit in das Buch reingeguckt.
Genau, also es liest eigentlich niemand dieses Buch, das ist mehr so als so Videoüberwachungsband quasi. genau, und die Schafhirtin-Fee ist kreuzunglücklich und bittet und bettelt und darf aber trotz allem nicht zurück zu ihrem Mann und mittlerweile auch ihrer Tochter, die sie sehr liebt, die noch ein kleines Kind ist, ein kleines Baby ist, sondern muss im Feenreich bleiben und bittet daraufhin ihre Schwester, unsere gute Fee, nach ihrem Mann und ihrem Kind zu schauen, also dem König der Insel der Glücklichen und eben der kleinen Tochter, welche später als die Schöne bekannt wird. Die gute Fee macht das natürlich aus Schwesternliebe und kümmert sich und guckt und macht und tut, stellt aber recht bald fest, nachdem die Schafhirtin-Fee eben für tot erklärt wurde im Königreich, dass die böse Fee, die wir mittlerweile als böse Fee kennen, sich da einschleicht. Weil die hat auch mal geguckt, was da so los war und ist halt auch den Reizen des Königs verfallen, der dort herrscht und wäre gerne jetzt seine zweite Frau. Die ist, glaube ich, auch schon alt genug, um das zu dürfen, aber der ist halt in Trauer und kümmert sich um sein Töchterchen und so. Das ist dann ein bisschen, kann man nicht so ganz direkt rein. Und während unsere gute Fee nicht so ganz direkt eingreifen kann, mischt sich die böse Fee ganz ordentlich ein. Also die lässt sich da als, verkleidet sich als Königin eines Nachbarreiches, welches angegriffen wurde, und bittet den König um Hilfe und dass sie ihren Thron zurückbekommt und will ihm dann auch ihr Königreich schenken und ähnliches. Und er sagt, na, ich helfe dir einfach so, das passt schon, ich bin ja netter Kerl. Macht das auch und gewährt ihr aber quasi Zuflucht in seinem Königreich. Und sie kümmert sich ganz liebreizend um das kleine Töchterchen, aber immer mit dem Hintergedanken so, naja, dann heiratet er mich vielleicht irgendwann, wenn seine Trauerzeit rum ist und er so ein bisschen mehr Verstand ist und so. Und beeinflusst auch das Volk, dass die dann sagen, ach König, such dir doch mal eine neue Frau und eigentlich, da hast du ja auch schon eine, nimm doch die. So, und der König sagt aber, nein, mein Töchterchen kriegt keine Stiefmutter und also bei aller Liebe, aber die hier schon mal gleich gar nicht. Das boost die böse Fee natürlich noch mehr, also sie ist ja eh schon eine böse Fee, aber sie wird dann noch böser und schmiedet erneut Pläne, um auch noch das Töchterchen loszuwerden und vielleicht in anderer Gestalt irgendwie bei dem König zu landen. Und diese Pläne werden aber tatsächlich von der guten Fee vereitelt. Also es gibt tatsächlich einen Mordanschlag. Das war dann so ein bisschen wie bei Schneewittchen geplant. Das vereitelt die gute Fee aber, rettet das Töchterchen und sagt aber, naja, ich kann sie nicht zurückbringen. Das ist doof. Ich kann auch selber nicht mit Zauberei oder so für ihren Schutz sorgen. Ich muss sie irgendwo verstecken, damit die böse Fee sie nicht findet. Und es gibt zu diesem Töchterchen auch tatsächlich dann eine Vorhersage aus dem Feenreich, dass sie nämlich eines Tages ein Ungeheuer heiraten wird. Und das findet sie ein bisschen ungerecht, die gute Fee, denkt sich aber, naja, es wird schon irgendwie, ich habe ein bisschen Zeit zu recherchieren, die ist ja noch ganz klein, die ist ja noch keine 3 Jahre alt, bis die mal irgendwie ins heiratsfähige Alter kommt, habe ich bestimmt rausgefunden, was es damit auf sich hat. Bringt sie also aus dem Königreich von der Insel der Glücklichen weg und kommt zu einem Haus auf dem Land, wo so 3 Ammen an einer Wiege sitzen, in der offenbar ein krankes Kind liegt und die Fee will das kranke Kind eigentlich retten und heilen. aber leider stirbt es in dem Moment. Und zufälligerweise war es ein Mädchen im gleichen Alter ungefähr wie die Schöne, also auch noch keine 3 Jahre alt und auch so ein bisschen ihr ähnlich sehend. Und dann tauscht sie die Kinder einfach aus. Also legt die lebende Schöne da ins Kinderbettchen, begräbt das verstorbene Kind anständig und kommt dann wieder verkleidet als Reisende und sagt, klopft an, die Ammen wachen alle auf und sagen, ach guck mal, dem Kind geht's wieder gut, ist das nicht schön? Die ist in der Stadt krank geworden, jetzt haben wir sie aufs Land gebracht und die Landluft hat Wunder gewirkt. Ich glaube, daher kommen viele Gerüchte darüber, dass Kinder in der frischen Luft spielen müssen. Ich halte die immer noch für übertrieben, aber sei es drum. Mhm. Und die Ammen erzählen dann eben, ja, das ist das Kind eines reichen Kaufmanns, die jüngste Tochter. Und die Frau ist schon verstorben und jetzt wusste er nicht, wie er sich kümmern soll, als sie krank geworden ist. Deswegen hat er sie aufs Land geschickt. Aber jetzt ist sie ja putzmunter und wir können sie zu ihm zurückbringen. Und die gute Fee denkt sich, ah super, alles gut, das Kind ist in guten Händen. Dann kann ich mich ja in die Recherchen stürzen, was es mit dieser Vorhersage, ein Ungeheuer heiraten zu müssen, auf sich hat. Die Schöne wächst als Kaufmannstochter auf und die gute Fee erfährt eben irgendwann von diesem Spruch der bösen Fee, die den Prinzen in Ungeheuer verwandelt hat. Und bei ihr fallen natürlich alle Puzzlesteinchen zusammen und sie führt dann zusammen, was zusammen gehört am Ende. Nämlich die Schöne in den Palast des Tiers, bis sie ihn erlöst hat. Und daraufhin ist dann die Mutter des Prinzen auch noch überzeugt, nachdem die Fee diese Geschichte erzählt hat, dass die Schöne als Prinzessin dann jetzt doch würdig ist, ihren Sohn zu heiraten und überhaupt, und dass das jetzt alles gut ist. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Es kommt auch noch der König dazu, also der Vater von der Schönen, der leibliche Vater, und ist ganz erlöst auch, als er hört, dass seine Frau noch am Leben ist, aber ihn halt nicht besuchen darf. Und dass sein Töchterchen noch lebt und nicht von wilden Tieren im Wald zerrissen wurde. Dass alles gut ist und ist ganz überglücklich und überhaupt. Und dann klingelt es noch irgendwie so ganz merkwürdig wie von goldenen Glöckchen. Und siehe da, die Schafhirtin-Fee hat durch verschiedene Kniffe, Dienste etc. es geschafft, dass sie vor der Zeit in den Ältestenrat aufgenommen wird und jetzt schalten und walten kann, wie sie möchte selber und niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist. Und deshalb kehrt sie zu ihrem liebsten Mann zurück und zu ihrer Tochter und ist dann Königin auf der Insel der Glücklichen. Und sorgt dafür, dass es da allen gut geht. Und der Prinz und die Schöne heiraten und regieren. Und eigentlich sind alle glücklich, bis auf die eifersüchtigen Schwestern. Die sind nicht ganz so glücklich.
Ja.
Aber sie werden nicht in Säulen verwandelt, das ist ein Bonus.
Und die böse Fee wird auch bestraft. Also die kriegt auch noch ihr Fett weg.
Stimmt, die böse Fee wird auch noch bestraft. Da fehlen mir gerade die Details tatsächlich, weil es so viel war.
Das ist direkt, nachdem sie den Prinzen verflucht hat. Dann kommt sie ja zurück und die gute Fee hat das ja spitz bekommen. Und sie ist dann diejenige, die dann initiiert von wegen so, ey Leute, lass uns nochmal in das Buch reingucken, um zu schauen, was die böse Fee gemacht hat. Und dann ist allen klar, oh, okay, die hat richtig Dreck am Stecken.
Ja.
Und dafür wird die auch bestraft. Genau, ich weiß nicht mehr, in welchem Detail, aber sie wird auch bestraft.
Ja, sie kriegt auch, ihr werden auch die Zauberkräfte entzogen und sie muss auch im Feenreich eingesperrt bleiben.
Ah, so war das.
Genau, das war, glaube ich, die gleiche Strafe wie bei der Schafhirtin-Fee.
Mhm.
Ja, keine weiteren Kommentare dazu. Das scheint also weiterhin so zu sein, dass sie da kräftelos im Feenreich eingesperrt ist.
Mhm. Ja.
Geschieht ihr recht.
Geschieht ihr recht, auf jeden Fall. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu verworren. Also es ist wirklich irrsinnig komplex, was da alles noch da auf den Tisch gehauen wird. Aber dazu kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen. Genau, dann rudern wir nochmal ein bisschen zurück und jetzt kommen nochmal ein paar Details zu der Dame Villeneuve noch. Also genau, wir haben hier Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Das war eine französische Schriftstellerin und Gouvernante, also wie auch bei Beaumont. Sie lebte aber von 1685 bis 1755, also ein bisschen früher. Sie heiratete schon mit 21 Jahren und zwar einen Oberstleutnant, der aber durch seine Spielsucht sämtliches Vermögen verschleuderte. Und sie hat dann veranlasst, dass dann etwa ein Dreivierteljahr später dann eine Gütertrennung stattfindet, sprich, dass sie auch die Rückgabe der Mitgift bekommt, was ja anscheinend auch nicht gerade wenig war. 2 Jahre nach der Hochzeit bekam sie dann ihre Tochter, Marie-Suzanne. Man weiß aber nicht, ob sie wirklich überlebt hat. Es wird seitdem oder danach nichts mehr über sie gesprochen. Wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich, wenn die nicht so lange überlebt hat. Mit 26 Jahren wird Villeneuve auf einmal Witwe und sie lebte dann mehrere Jahre in einer sehr finanziell angespannten Lage. Sie ließ sich aber dann über 10 Jahre später in Paris nieder und begann dann Romane und Erzählungen zu schreiben, einfach um irgendwie Geld zu generieren, weil als alleinstehende Frau ist ja ein bisschen schwierig. Genau, durch die ersten Werke traf sie dann auf den Autor Prosper de Crébillon, ich hoffe, das spricht man so richtig aus, mit dem sie sich dann halt auch anfreundete und deren Freundschaft bis zu ihrem Tod dann noch anhielt. Und in dessen Haushalt durfte sie dann auch als Gouvernante arbeiten. Also dann hatte sie auch eine Festanstellung. In ihren Werken ging es dann vor allem um Frauen und deren Stellung in der Gesellschaft, also besonders jene aus der Unterschicht, die dann eben die Heldinnen ihrer Geschichten waren. Und genau, zu La Belle et la Bête, das tauchte in dem Werk Die junge Amerikanerin und die Seemannsgeschichten 1740 auf. Also da war Villeneuve 55 Jahre alt. Und in dem Buch tauchen noch zwei andere Märchen auf, die sind jetzt aber nicht so richtig relevant. Und da ist halt die Rahmenhandlung, dass eine Seefahrt nach Santo Domingo stattfindet, wo eine junge Frau vermählt werden soll. Und der werden halt während der Fahrt Märchen erzählt. Und La Belle et la Bête ist halt das berühmteste der Werke von Villeneuve. Aber eigentlich erst die gekürzte Version hat dazu geführt, dass das Märchen so richtig, richtig bekannt wurde. Genau, so viel zu den Büchern und den Autorinnen. Dann kommen wir mal zum nächsten Part über unser persönlicher Eindruck. Wie stehen wir denn zu den Werken? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
Oh ja. Grundsätzlich zum Lesen hat mir tatsächlich die Beaumont-Fassung besser gefallen. Das liegt ein bisschen daran, dass ich halt die Geschichte als Märchen wahrnehme und nicht als Roman. Während die Villeneuve-Fassung ja deutlich eher in Richtung Roman geht. Noch nicht ganz lang genug ist, aber es geht eher so in die Richtung. Da ist viel mehr Beschreibung und ziseliertes, kleinteiliges Zeug dabei, was zur Handlung nichts beiträgt, sondern eher ausschmückend ist. Während es bei Beaumont doch relativ geradeaus bei Figurencharakterisierung bleibt und das, was dann passiert mit diesen Figuren, also die Handlung tatsächlich. Und ich glaube, was mich bei Villeneuve halt noch gestört hat, vor allem ist, dass diese Figurencharakterisierung ebenfalls ausführlicher ist und unfassbar dem entspricht, was man heute, glaube ich, auch als Stereotyp bezeichnen würde. Und also was mir, ich habe das Buch zugemacht und dann habe ich gedacht so, es gibt reichlich Frauen in dieser Geschichte, aber nur drei davon werden irgendwie als gut dargestellt und nur eine kommt so richtig zum Zug und das ist die Schöne. So, die andere ist die gute Fee und die dritte ist die Schwester der guten Fee, die halt auch, also das sind eher so Randfiguren. Sie sind natürlich entscheidend für das, was passiert, weil sie ihre Kräfte einsetzen können, aber konkrete Handlung passiert da wenig. Und dann haben wir lauter Frauenfiguren, die nicht so gut dargestellt sind. Also die fünf eifersüchtigen, bösartigen Schwestern. Die Königin, der nur eine Prinzessin gut genug ist. Und natürlich lernt sie auch nicht, dass auch Menschen, die keine Prinzessin sind, gut genug sind. Sondern es muss sich rausstellen, dass die Schöne dann eben eine Prinzessin ist, damit die Königin zufrieden ist. Sonst hätte sie ihre Einwilligung zur Heirat nämlich nicht gegeben. So. Und die lernt auch nicht dazu in der Hinsicht. Wir haben die böse Fee, wir lernen noch zwei, drei andere Figuren aus dem Feenreich kennen, die untereinander auch eher ein bisschen biestig zu sein scheinen, teilweise auch so ein bisschen eher so, es gibt dann am Ende die Geschichte, dass die Schafhirtin-Fee sich befreien kann, liegt daran, dass sie einspringt für eine Charakterprobe oder ähnliches, sage ich mal, für die Tochter der Feenkönigin, der Oberfee. So, weil die Oberfee halt sagt, also mein Töchterchen ist mir eigentlich zu schade dafür, das ist voll gefährlich, was man da machen muss. Das will ich nicht, möchte nicht jemand von euch sein Leben riskieren dafür. Ja, okay, dann darfst du. So. Also auch eher so ein bisschen alle so auf sich bezogen und auf sich guckend und irgendwie ganz unangenehm, während die Männer irgendwie schon sehr gut wegkommen. So, oder tot sind, je nachdem. Also, der Kaufmann ist ein ganz gutherziger, der seinen Kindern eigentlich alles Gute zukommen lassen will, was er nur kann. Die sechs Brüder der Schönen sind alle ganz toll und haben sie ganz doll lieb und sind gar nicht eifersüchtig oder irgendwas, wie die im Gegensatz zu den Schwestern. Der Prinz ist natürlich eigentlich ein ganz toller und auch das Biest oder der Prinz als Biest ist ganz toll und sehr freundlich und halt ein bisschen plump und schrecklich anzusehen, aber eigentlich ein guter und hat keine böse Ader an sich und es ist nicht seine Schuld. Er war nicht überheblich, als er die Fee nicht heiraten wollte. Es war nicht seine Schuld, dass er verwandelt wurde. Er hat nichts Böses gemacht. Nein, nein. Und der gute König von der Insel der Glücklichen ist auch ein ganz lieber und ein ganz toller, der hat irgendwie von sich überzeugen können und niemanden bestochen oder gezwungen, ihn zu heiraten und so. Also ganz toll. Also die Männer sind alle ganz toll und die Frauen stehen da unfassbar vor Gericht mit all ihren Eigenschaften und Interessen und ähnlichem. Und das hat mich echt genervt. dann hatte ich den Moment, als die Schöne durchs Schloss läuft und ihre tierischen Begleiter auswählt. Das habe ich ein wenig übersprungen, aber de facto ist es ja so, dass sie dann Affen hat, die ihr als Dienstboten zur Verfügung stehen und Papageien, denen die Affen beigebracht haben, für sie zu sprechen. Also die Papageien konnten schon sprechen und die Affen bringen ihnen dann bei, weil sie selber nicht sprechen können, dass die Papageien übersetzen, was die Affen sagen wollen und sowas. Und sie läuft dann mit dieser Entourage aus dressierten Tierchen durch die Gegend, wo ich dann echt dachte so, oh, das kannst du heute auch nicht mehr erzählen eigentlich. Es ist schon ganz gut, dass im Disney-Film alles eher so Gegenstände sind als dressierte Tierchen und sowas. Es wird hinterher aufgelöst, dass das irgendwelche Geister aus der Feenwelt sind und gar keine echten Tiere. Aber bis dahin war es so ein, nee, will ich eigentlich nicht. Vielen Dank.
Es hat so ein Geschmäckle, ne?
Es hat so ein ganz fieses Geschmäckle gehabt in dem Moment. Und wie gesagt, diese Charakterisierungen bei Villeneuve, die dann irgendwie hier noch und dieses und weil sie so gut war, war sie auch so schön und so. Also dieses Hand in Hand gehen, was man ja wirklich in allen alten Märchen hat und eben auch noch zu dieser Zeit von wegen, wenn du tugendhaft bist, bist du auch schön und das schön, aber nicht im Sinne von schöner Charakter, sondern wirklich schönes Äußeres. Ist mir mittlerweile auch so zuwider und das ist bei Beaumont auch drinnen, aber es wird halt nicht ständig so überbetont. Und das, also da war mir Beaumont deutlich näher in der ganzen Art als Villeneuve. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass so dieses, die Geschichte des Prinzen hinter dran, die Geschichte, warum die Schöne auch eine Prinzessin ist hinten dran und so, hier nochmal und da nochmal ein Kniff und alles so ein bisschen so aus dem Hut gezaubert so. Das hat mich schon auch irgendwie ein bisschen genervt und es sind halt auch so Tropes, die ich nicht mehr haben kann, die aber oft in Märchen irgendwie halt vorkommen. Und wahrscheinlich hätte es mich, wenn ich das Buch zu seiner Erscheinungszeit gelesen hätte, weniger gestört, als es das heute tut. Aber heute bin ich halt auch einfach auf einem Stand, wo ich sage, oh, ich habe das 100.000 Mal gelesen. Und es bestätigt so die Standes, also Villeneuve noch mal stärker als Beaumont, bestätigt so diese Standesdünkel der damaligen Zeit. Während bei Beaumont muss die Schöne halt nicht zur Prinzessin werden. Dann darf sie einfach so den Prinzen heiraten, weil sie so lieb war. Und bekommt halt tatsächlich die Belohnung dafür, dass sie so ein gutherziges Mädchen war. Während bei Villeneuve kriegt sie die Belohnung eigentlich am Ende des Tages nur, weil sie auch noch eine Prinzessin ist, wofür sie nichts kann.
Und sie den Vorteil hatte, dass es die gute Fee war, die da alles eingefädelt hat.
Ja, ja, genau.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also mir geht das dann eh nicht. Also ich, wie gesagt, ich kannte ja beide Texte ja schon vorher, also, aber gerade jetzt im direkten Vergleich dann so fiel es mir auch viel krasser dann auf, wo ich dachte, an sich bin ich auch eher der Beaumont-Version dazu getan, aber ich dachte immer so am Ende dann so, warum das Biest jetzt ein Biest ist, so, das ist mir irgendwie ein bisschen zu, mit einem Satz zu sehr abgehakt und so von wegen, ja, da gab es eine Fee, die hat mich verwünscht, fertig. Aber es gab irgendwie keinen richtigen Anlass dafür. Also selbst bei einem Dornröschen, da weiß man so, okay, die böse Fee hat die Prinzessin verwünscht, weil sie nicht eingeladen wurde. Nicht mehr so, okay, das ist wenigstens ein Grund, aber so wirkt es in der Beaumont-Version ein bisschen random. Genauso dieses, warum regt sich das Biest über die Rose dann auf, die geklaut wird, von wegen, es ist eine Blume von vielen. Und von daher fand ich das bei der Villeneuve-Version durchaus spannend. Was dann noch so an Backstory ist, weil ich fand schon, dass es dann gerade beim Biest dann noch so ein bisschen mehr Input dann gab, dann so, ich dachte, ja, eigentlich, ich finde eigentlich so diese ganze Welt super spannend mit den Feen und so und was da für eine Lore dann ist und wie das funktioniert von wegen, ja, es gibt dann gute Feen, es gibt böse Feen, aber die können halt die Flüche der anderen jeweils nicht aufheben, es sei denn, die sind so und so alt und sonst irgendwas, also das ist, hat ein bisschen so einen Game of Thrones Charakter, wenn man so heute drauf guckt, wo ich auch dachte, so, wow, okay, das ist schon sehr, sehr speziell, aber ich dachte auch so, das ist teilweise irrsinnig kompliziert, dann, was da noch aufgezogen wird und was du auch sagst, dass mit diesem Jahr die Schöne ist am Ende dann doch ein Kuckuckskind, beziehungsweise eine Prinzessin so und deswegen kriegt sie dann alles. Da dachte ich auch so, oh, muss das sein? Das fand ich bei der Beaumont-Version auch irgendwie schöner. Und für mich auch mit so das Ausschlaggebendste war bei der Liebesgeschichte an sich, ich fand die bei Beaumont viel, viel schöner gelungen. Also man hat das Gefühl, da ist wesentlich mehr Interaktion zwischen den beiden Figuren, als jetzt bei Villeneuve. Weil Villeneuve, hat es ja auch erwähnt in der Inhaltsangabe, der kriegt ja in den Träumen ja immer diese Besuche von dem Prinzen, der sich ja ihr nicht so offenbaren darf. Und das ist dann halt alles so over the top, von wegen so, sie geben sich die ganze Liebesschwüre und hin und her und hin und her. Ich meine, gut, sie ist 16, also es wird sogar explizit gesagt bei Villeneuve, sie ist 16, also da hat man nochmal ein bisschen anderes Verständnis von Liebe und so, aber das fand ich teilweise super nervig. Und ich dachte, boah, und dann war immer so dieser Vergleich dann so von denen so, ja, da ist dann das Biest, aber auch der Prinz so, und sie hechelt so diesem Prinzenbild immer hinterher. Und sie sagt dann auch irgendwie so, ja, diese Gespräche, die sie mit dem Biest dann tagsüber dann führt, die sind halt immer sehr gleichbleibend. So, sie sagt dann auch irgendwann, als sie dann ihrem Vater bei ihrem Besuch dann erzählt, so was so im Schloss passiert ist, sagt sie auch so, ja, das wiederholt sich immer und wiederholt sich immer. Es hat so ein bisschen was von, und täglich grüßt das Murmeltier. Und dann wirkt so diese Entscheidung von wegen, okay, sie ist doch in das Biest verliebt, wirkt dann so ein bisschen ad hoc. Also das war dann schwierig zu glauben. Und auch am Ende, wo sie von wegen so, du hast dann die ganzen Strapazen gemacht. Und dann sagst du auf einmal so, ach nee, doch, ich verzichte doch auf den Prinzen. Das ist, sag ich auch so, Und das hat so ein bisschen so einen Herr-der-Ringe-Charakter. Also von wegen so, okay, du hast dann schon ein Ende und dann kommt noch was und noch was und noch was und noch was. Also es hört einfach nicht auf dann so. Und
genau, ja.
Das machte es auch für mich jetzt beim zweiten Mal lesen noch deutlich anstrengender tatsächlich. Aber ich fand es halt zum Zeitpunkt, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, fand ich halt eben das mit dieser Backstory so super spannend. Weil ich ja damals für mein Konzept ja dann auch überlegt hatte, okay, ich wollte ja dann einfach um dieser Prämisse so von wegen, ja, es kommt nicht auf das Äußere an, hatte ich das ja für meine Bachelorarbeit so gemacht, dass ich gesagt, okay, mein Biest soll sich nicht verändern. Also habe ich das Ganze in ein realistisches Setting dann übertragen, habe dann geguckt so, okay, aber wie begründe ich das Ganze so? Und dann habe ich das dann halt so eingeführt von wegen, okay, ich hole dann diese böse Fee-Geschichte dann auch mit rein im Sinn von, okay, er hatte dann, also meine Biestfigur hatte halt einfach eine Gouvernante, die sehr übergriffig war und er hat sich gewehrt und daraufhin hat er halt sich übel zur Verbrennung zugezogen und dadurch ist er quasi zum Biest geworden. Und das war halt quasi so meine Basis dessen. Und aber ja, wenn man sich so das in den Märchen selber dann anguckt, da hatte ich auch so, aber ich fand es auch interessant dann von der Prinzenmutter, sozusagen, was die eigentlich das ist schon eine ziemliche Emanze, da irgendwie, wo man denkt so, okay, die haut da einfach eine Schlacht nach der nächsten dann raus so, und macht und tut so, dachte ich auch so, okay, das ist auch eher ungewöhnlich für ein Märchen.
Ja.
Also, das fand ich
das
auch.
Das stimmt. Also, die wird schon als sehr durchsetzungsfähig und potent, was das Verwalten des Reichs angeht und auch das Kriegführen angeht, dargestellt. Das fand ich ganz spannend. Es gibt auch eine ganz interessante Illustration dazu in dem Buch. Wo sie wirklich in Rüstung, aber mit Rosen dabei dargestellt wird. Das hat mir ganz gut gefallen. Das fand ich erstmal gar nicht schlecht, dass sie einfach so das Heft in die Hand nimmt und sagt so, naja, mein Reich, mein Kind ist noch zu klein, der kann sich nicht kümmern. Natürlich kümmere ich mich darum und ich lasse das nicht irgendwelche Generäle machen, sondern ich trage die Verantwortung als Königin und das mache ich dann auch richtig. Das hat mir gut gefallen. Ich gebe dir recht, dass bei Beaumont die Background-Story, warum ist das Biest verwandelt worden, so derartig kurz abgehandelt wird mit diesem, ja, und dann kam eine böse Fee und hat mich in ein Untier verwandelt. Aha, er hat einen schlechten Tag gehabt. Was da passiert? War der Kaffee kalt oder was? Ja. Das ist ja im Disney-Film zumindest, kriegt man ja am Anfang über diese Sequenz mit den Buntglasfenstern, wo dann der überhebliche Prinz bestraft wird von der Fee, so ein bisschen was mitgezeigt. Nicht so ausführlich wie jetzt hier im Villeneuve-Märchen. Davon hätte ich mir bei Beaumont tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, so eine Background-Story. Wo kam die böse Fee her? Warum hat die den verwandelt? Was hat es damit auf sich? Das wird in so einem Nebensatz quasi abgehandelt und dann war es das. Das stimmt schon. Was ich bei Villeneuve noch interessant finde im Vergleich zu Beaumont, ist ja, dass die Schöne da das Tier nicht aus Liebe heiratet, sondern aus Pflichtgefühl und Dankbarkeit dafür, dass das Tier sie so gut behandelt hat und ihr so viel Reichtum beschert und auch die Familie immer beschenkt. Also als der Vater sie abgeliefert hat, sagen sie auch, naja, hier mach die zwei Truhen voll mit allem, was du haben willst. Das soll dein neuer Reichtum sein. Als die Schöne zu Besuch zu der Familie geht, sagt er auch wieder, hier, nimm die vier Truhen voll mit und kannst du all deinen Geschwistern und deinem Papa schenken, damit die glücklich sind und so. Also es ist sehr, sehr großzügig und verschafft allen in der Familie sehr viel Wohlstand. Und das, was der Vater ihr mitgibt, ist halt eher so dieses, naja, das mit dem Prinzen, das ist halt ein Traumgespinst, da würde ich mich jetzt nicht so drauf verlassen. Und du musst immer dran denken, was wir dem Tier alles zu verdanken haben, dem Biest. Und dann musst du halt aus Dankbarkeit, solltest du seinen Antrag annehmen.
So. Das hat dann mehr so diesen Verkuppler-Aspekt dann irgendwie.
Ja, und es ist auch so dieses, handle nicht nach deinem Gefühl, sondern handle nach deiner Pflicht. So, also auch bei Villeneuve ist auch viel deutlicher und öfter immer wieder der Punkt drin, ja, lass dich nicht vom Äußeren täuschen, trau nicht deinen Augen, schau eher nach dem, was dein Herz dir sagt, im Sinne von, wer ein guter Mensch ist, wer ein guter Kamerad ist und sowas alles. Und da ist quasi die Liebesgeschichte eher so in der Traumwelt angesiedelt, wo der Prinz in seiner auch unfassbar schönen, attraktiven Gestalt natürlich, der muss ja auch schön sein.
Ganz klassisch.
Ganz toll. auftaucht. Da ist sie ganz verliebt und ganz hingerissen und verzückt und sowas. Also aber auch über das Oberflächliche. Also der ist auch nett zu ihr in den Träumen. Das ist nicht die Frage. Aber was sie für ihn gewinnt, ist quasi, dass er gut aussieht im ersten Moment. So. Und diese ganze Nummer wird auch gefühlt so hinausgezögert über dieses, aber ich könnte den Prinzen aus meinen Träumen heiraten. Ich habe sein Porträt ja auch hier als Gemälde im Palast gefunden und ich habe hier so ein Armband mit so einer Miniaturbrosche dran, wo sein Porträt drauf ist. Und das gucke ich immer an, der muss es irgendwo gegeben haben. Und am Anfang vermutet sie noch, dass das Biest ihn gefangen hält im Palast und alles. Und das lenkt sie irgendwie, so beschreibt es das Mädchen, davon ab, dass das Biest halt eigentlich ein netter Kerl ist. So. Und das ist halt so ein, das fällt mir so schwer, das einzuordnen in die Zeit, 18. Jahrhundert, inwieweit da wirklich ein Aufbruch stattfand, vielleicht von dieser Erwartung, ausgesuchte Ehemänner zu heiraten, aus Pflichtgefühl zu heiraten, um die eigene Familie abzusichern oder ähnliches.
Das ist also dieser Kontrast von arrangierter Ehe und Liebesheirat, tatsächlich.
Genau. Und genau, selbst wenn es nicht arrangiert ist, ist es ja nicht immer eine Liebesheirat, sondern eine, wo die Frau einfach mit Kalkül rangeht, ob sie einen Antrag annimmt oder nicht. Da gibt es eine ganz tolle Szene in diesem neuen Little Women Film, wo Florence Pugh als die Jüngste, als Amy, dem Laurie diese Standpauke hält von wegen, wir sind vier Schwestern, ich kann mir als Frau nicht aussuchen, wen ich heirate. Natürlich finde ich den doof und das ist ein Arsch, der mir da einen Antrag gemacht hat, aber ich kann nicht einfach drüber hinweggehen, wenn der mich plötzlich nicht mehr will, weil sein Einkommen, sein Vermögen meine Familie sichert, meinen Stand sichert. Was mache ich denn, wenn ich nicht geheiratet wäre? Ich habe nichts, ich kann kein Geld verdienen, ich darf nicht, etc. Unfassbar geiler Moment. Da habe ich echt da gestanden, wie sie ihm den Kopf wäscht und sagt, also für dich mag eine Heirat ja irgendwas Lustiges, Nettes sein. Für Frauen ist es aber immer noch ein Ding, um ihren gesellschaftlichen Stand zu wahren und sich gegebenenfalls vor der Armut zu bewahren. Dann müssen sie halt auch manchmal Scheißleute heiraten, die sie misshandeln, die arschig zu ihnen sind, die sie betrügen, etc., damit sie trotzdem abgesichert sind. Und dass sie eben nicht die Freiheit wie Männer haben, das zu tun. Und das ist halt hier bei der Schön und das Biest, da musste ich zwischendurch tatsächlich dran denken, als der Vater sagt, naja, du musst aber schon hier Pflicht und Dankbarkeit und sowas. Letzten Endes ist ja das auch so ein bisschen, schwingt damit, was passiert denn, wenn sie den nicht heiratet? Wird ihr der Reichtum für immer gewährt werden vom Biest oder nicht? Oder entscheidet es sich irgendwann um? Wird es irgendwann jemanden geben, der statt der Schönen dann hingeht und sagt, ach komm Biest, ich heirate dich. Und dann steht sie auf der Straße und die Familie ist wieder arm oder sonstiges. Also wie viel da an gesellschaftlicher Erwartung und Verpflichtung dranhängt, dass die Töchter eine gute Partie machen beim Heiraten, schwang da für mich auch ein bisschen mit.
Aber das ist vor allem bei der Villeneuve-Version deutlich krasser dann irgendwie, also bei der Beaumont-Version, das fand ich dann halt auch super spannend, da ist es ja so, da kommt ja die Schöne ja dann nach Hause und sie kriegt dann mit, ach ja übrigens, ihre Schwestern haben zwischenzeitlich geheiratet, die eine einen ultraschönen Mann, aber der ist halt so narzisstisch, dass er seine eigene Frau nicht mehr bemerkt und der andere ist halt auch so ein Wortgewandter, aber der legt sich halt mit alles um jeden an. Und da hat sie dann eher so diesen inneren Monolog, wo sie dann reflektiert von wegen so, ja, also da geht's ja auch ein bisschen pragmatischer dann vor, so von wegen so, ach Mensch, hier, also wo es ja auch darum ging, so weil sie ja länger dann zu Hause geblieben ist als vereinbart. Und wo sie dann auch sagt, ach Mensch, hier, warum habe ich ihm nicht zugesagt? Also ich sehe es ja an meinen Schwestern, das ein oder andere, das bringt mich auch nicht weiter, sondern eben Güte, Dankbarkeit und solche Sachen.
Und guter Charakter, genau.
Genau, guter Charakter. Und da hatte ich das Gefühl, also da fand ich das in der Beaumont-Version wesentlich nachvollziehbarer, warum sie sich für ihn entscheidet, als bei Villeneuve. Wie du also sagtest, sozusagen, das wirkt dann zu sehr vom Vater da auch wieder angetrieben, der ja auch, das fand ich auch überraschend und so, dass der auch, nicht so ganz so lupenrein ist. Also, als er zum Beispiel dann das erste Mal im Schloss auftaucht, in der Beaumont-Version, da ist es noch so wegen, auch so, er wird bewirtet und so und er ist noch sehr ehrfürchtig so. Und bei Villeneuve war da irgendwann so eine Anwandlung von wegen so, okay, das steht hier so, hier ist keiner. Also, im Grunde genommen könnte ich es ja auch für mich beanspruchen. Das Zimmer könnte meine Söhne kriegen, das könnte meine Töchter kriegen. Also von daher da.
Stimmt. Ja, der gibt sich da auch den Fantasien hin, wieder reich zu sein, ja.
Genau, also der ist dann auch nicht so unfehlbar, wie man denken könnte. Das fand ich dann auch ganz interessant an, aber ja.
Das stimmt. Wobei ich, also das war auch so ein Moment, der mich ein bisschen irritiert hat, wie er da so gedanklich dieses Schloss in Besitz nimmt. Und dann war mein Gedanke, naja, der hat 5 Töchter zu Hause, die ihm die ganze Zeit in den Ohren liegen, wie scheiße das Landleben ist, wie ätzend es ist, arm zu sein, dass niemand sie mehr heiraten will, wie furchtbar und langweilig das alles ist und überhaupt, und die null dafür tun, dass die Situation sich irgendwie verbessert. Also null. So, ich würde ihm zugute halten, dass er einfach das Gejammere dieser 5 Töchter leidet und sagt, wenn wir hier wohnen, dann jammern die mir nicht mehr die Ohren voll.
Das stimmt. Ich meine, immerhin bei Villeneuve hat man ja einen Vorteil, sie arbeiten wenigstens tatsächlich. Bei Beaumont, so, da machen sie einen auf Aschenputtel und sagen dann so, nö, pff, warum soll ich arbeiten?
Genau. Ganz genau. Es ist tatsächlich schon, also das ist auch, es gibt dann auch noch die Verehrer der 5 Schwestern bei Villeneuve. Die auch nicht gut dargestellt werden als Männer, die kommen nicht so gut weg, weil die den Schwestern den Hof machen, nachdem der Vater wieder reich geworden ist durch die Gaben des Biests. Auch wenn er das nicht so sagt, und er hält auch große Teile des Reichtums geheim vor den Kindern, damit die nicht wieder übermütig werden, aber sie sind wieder reich genug, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, zu der sie vorher auch gehört haben. Und die Verehrer der Schwestern scheinen dann eher so ein bisschen auf Mitgiftjagd zu sein, sage ich mal. Ne? Also so ganz dolle verliebt in die Schwestern sind die jeweils nicht. Und als die Schöne wieder auftaucht, sind die dann auch sofort wieder hinter der Schönen her. Und egal, was die Schöne macht, und das fand ich auch creepy ohne Ende, egal, was die Schöne macht und wie sie ihn vernünftig auseinandersetzt, nein und überhaupt, und ihr seid doch eigentlich mit meiner Schwester verlobt und über. Also das geht nicht so und ich möchte das auch nicht. Ich bin nicht interessiert. Die lassen ja nicht locker. Also die kriegen ja schon so Stalker-Züge irgendwie.
Die machen so richtig Hahnkämpfe auch. So, das fand ich auch gruselig.
Genau, die fangen richtig an, sich untereinander zu streiten und herauszufordern und so. Und lassen die anderen 5 Schwestern vollkommen links liegen. Da kann ich so ein bisschen verstehen, dass die Schwestern da pissig sind. Sie lassen es halt an der falschen Person aus, weil die Schöne tut ja nichts dafür, dass die Verehrer ihr hinterherrennen, sondern es sind ja die Verehrer selber, die da Arschlöcher sind. Das sehen allerdings die Schwestern nicht so. Selbst schuld, sage ich mal. Ne? Also, wer einen guten Charakter nicht von einem schlechten unterscheiden kann, naja. Die fand ich richtig creepy, diese Verehrer, die dann da ankommen und irgendwie der Schöne hinterher hecheln. Da habe ich gedacht, bitte geht weg.
Ja, vor allem ist auch so krass, weil im Grunde genommen in der Villeneuve-Version, da ist sie ja über 2 Monate ja auch da. So in der Beaumont-Version sind es nur 8 Tage, wo ich mir denke, ja gut, in 2 Monaten kann echt viel passieren. Also das ist ein bisschen sehr viel Angriffsfläche, dann, die da geboten wird.
Das stimmt. Also das war auch echt ein krasser Zeitunterschied. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich dachte so, okay, 8 Tage, das ist halt so klassisch eine Woche, sage ich mal. Ne? So kenne ich das auch aus anderen Iterationen, dass sie einfach kurz nach Hause kommen, sei es, weil die Schwestern heiraten oder weil der Vater krank ist und man sich kümmern möchte oder weil man einfach ein Lebenszeichen von sich geben will. Aber das sind so Kurzmomente, die sie nach Hause fahren und man sagt, ja, das ist überschaubar. Eine Woche wird's ja auch ein Biest aushalten irgendwie. So 2 Monate fand ich schon auch echt ganz schön lang. Da habe ich gedacht so, krass.
Das war sehr geduldig.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, nee, aber auch mit der Rückkehr, das fand ich dann auch so interessant bei Beaumont sozusagen, da sind es ja die Schwestern, die ja dann die Schöne so aufhalten wollen, so von wegen so, ja, wir reizen einfach so diese Urlaubsfrist dann aus, in der Hoffnung, dass dann die Schöne gefressen wird. Bei Villeneuve ist das überhaupt nicht. Das ist ja die Schöne, die das so ewig hinauszögert, so von wegen so, ja, eigentlich müsste ich ja, aber eigentlich habe ich die Familie und überhaupt so, also sie ist ja eigentlich diejenige, die das so extrem hinauszögert und dann hat sie ja dann eben diesen Traum, dann von wegen, sie sieht da ihr Biest sterben und die Fee sagt noch so, hey Mädel, komm mal endlich wieder zurück. Und sie will sich ja noch sehr riesengroß von der Familie verabschieden. Die Männer sagen alle, also sowohl die Verehrer als auch die Brüder als auch der Vater sagen also, nein, bitte nicht, bleib doch hier. Und die Schwestern sagen doch so, ja, ja, geh mal, so, weil die sind ja auch froh, wenn dann ihre Konkurrenz dann weg ist. Und bei Beaumont, da ist sie ja wesentlich rigoroser. Da hat sie dann die Schwestern, die sie die ganze Zeit einlullen, sie bleibt dann länger, kriegt dann den Traum und sagt dann sofort in dem Moment, okay, scheiße, ich muss wieder zurück und verabschiedet sich noch nicht mal. Also die ist dann wesentlich straighter wieder bei ihrem Biest zurück, wo ich mir denke, ja, okay, da ist es wesentlich plausibler, dass sie aus Dankbarkeit, Liebe, was auch immer, dann zu ihm zurückkehrt.
Genau, also dass da echtes Gefühl dabei ist und nicht nur Pflichtbewusstsein, sage ich mal. Also Villeneuve ist da schon stärker in diesen ganzen gesellschaftlichen und standesgemäßen Strukturen unterwegs, habe ich den Eindruck.
Mhm.
Also bedient mehr das, was so erwartet wird. Vermittelt natürlich auf ihre Art auch quasi ihre Vorstellung von Tugend und von gutem Charakter, aber deutlich stärker als Beaumont eingebettet in dieses, ja, es muss alles irgendwie innerhalb der Stände sein, es muss alles irgendwie, wir können den jungen Mädchen nicht beibringen, ihrem Herzen zu folgen, weil dann hören die auf, die arschigen Männer zu heiraten.
Hm.
Das geht irgendwie auch nicht, weil dann haben die arschigen Männer aus den Adelshäusern plötzlich niemanden mehr, mit dem sie Nachkommen zeugen können.
Hm.
Also da wird deutlich mehr dieses Ständesystem bestärkt und bedient als bei Beaumont, habe ich den Eindruck.
Ja, wobei ich bei Villeneuve super spannend finde, wir haben ja dann quasi auch so diesen Kontrast zwischen der Prinzenfamilie und der schönen Familie, also jetzt nicht die Kaufmannsfamilie, sondern die Königreichfamilie, mhm. weil in dem einen Land so, da bleibt das alles so in diesem Adelsdünkel, von wegen so, wir bleiben unter uns dann so, und bei der Familie von der Schönen, also auf der glücklichen Insel, da ist es völlig egal, wer wen heiratet. Also das fand ich dann eigentlich schon ziemlich erstaunlich, so als Konzept und so. Man könnte ja denken, okay, er ist König, er bleibt auch so unter seinesgleichen. Aber dass er da sagt, nee, ich habe da eine Schafshirte und die finde ich eigentlich ganz süß. Mache ich ihr mal den Hof dann so, und sie entscheidet dann so, ja, okay, ich lasse mich drauf ein. Und sie ist ja auch recht lange dann auch dort und sagt dann so, okay, ich guck erst mal, wie der so ist. Und das fand ich dann auch eigentlich sehr interessant als Ansatz.
Ich finde es halt ganz spannend, weil ich schon den Eindruck habe, dass diese Insel der Glücklichen, dieses Reich, mehr in Richtung Feenreich und Märchenwelt geschoben wird von Villeneuve auch. Mhm. Weil A, es ist eine Insel, das heißt, es ist nicht direkt an Nachbarstaaten irgendwie dran. Es muss sich nicht direkt mit den Konsequenzen von Nachbarn und deren Gesetzgebung beispielsweise auseinandersetzen. Es ist eine Insel und da bleibt man unter sich.
Mhm.
So, dann wird natürlich auch nach außen hin gesagt, er darf jeder heiraten, wie er lustig ist, über alle Stände hinweg. Aber der König erwischt ja nicht tatsächlich eine Schafhirtin, sondern eben die Fee, die ja eigentlich über ihm steht noch im Rang.
Hm.
Irgendwie bleibt es da also schon. Es ist zwar versteckt, also die tarnt sich zwar, die Schafhirtin-Fee, aber sie ist halt eine Fee. Und das heißt letzten Endes in der Erzählung, bleibt man da schon auch in den höheren Ständen unter sich, egal was man erzählt hat, wie das sein sollte auf dieser Insel der Glücklichen. Mhm. Was ja sowieso in der Beschreibung schon mal eher klingt wie nicht ganz von dieser Welt.
Mhm.
Während so das Reich von der Königin mit Prinzensohn, das wird von Krieg bedroht und alles, da sterben Leute, da werden Bataillone niedergemetzelt hinterrücks von Feinden und so.
Mhm.
Und auch das Königreich, wo die böse Fee sich als Königin ausgibt, das hat tatsächlich eine echte Königin, die böse Fee dann betäubt und versteckt. Auch das ist ja von Krieg bedroht und sollte übernommen werden und sowas. Also das sind alles Dinge, die auf diesem Inselkönigreich, naja, mal so peripher auftauchen, aber nicht die eigentlichen, also es sind nicht deren Probleme eigentlich. Und der König ist nur nett und hilft halt. Aber es ist eigentlich nicht sein Problem. Ihr könnt auch sagen, ist mir doch wurscht, die kommen hier nicht rüber auf meine Insel.
Mhm.
So, also das ist so ein bisschen aus dieser realistischen Welt rausgenommen, in der so Geldsorgen eine Rolle spielen können und Krieg und solche Dinge.
Mhm. Ja, fällt mir gerade ein. Ich meine, im Grunde genommen so der König, also der schöne Vater und die Prinzenmutter, die sind ja eigentlich ja Geschwister. Also eigentlich könnte man doch denken, dass der König dann auch mal zwischendurch mal vorbeischaut.
Ja. Ja, dass der mal seiner Schwester hilft, wenn die da im Krieg ist, aber der hängt da auf seiner Insel rum und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Ja, gut, er betrauert seine Frau und seine Tochter. Ich will jetzt nicht böse gegen ihn sein, er scheint ein ganz anständiger König zu sein in seinem Reich, aber er hat halt auch ein Reich, das jetzt irgendwie per Geografie und sonstiger, auch metaphysischer Lage offenbar, wenig beeindruckt ist von irdischen Problemen. So.
Mhm.
Und dann lässt man das halt auch so ein bisschen raus. Und es wird ja auch nirgends erzählt. Also ja, Prinzenmutter und Schönenvater sind Geschwister. Die haben sich aber offenbar ewig nicht gesehen.
Mhm.
So. Und lange nichts miteinander zu tun gehabt. Die haben sich offenbar auch nicht geschrieben und sonstiges. Und das ist halt irgendwie so, wo man auch denkt so. Und offenbar hat ja auch die Schöne wird ja auch beschrieben als das Ebenbild ihrer Mutter.
Mhm.
Die Königin, also die Prinzenmutter, hat das aber nicht gesehen offenbar. Also hat sie offenbar ihre Schwägerin auch nicht so oft besucht, wenn überhaupt mal. Ne? Sonst wäre das ja vielleicht auch aufgehört. Die sieht aber aus wie meine verstorbene Schwägerin. Hm. Das ist ja verrückt.
Stehen wir mal eins und eins zusammen.
Komisch. Ja. Also da ist diese Insel, die ist schon derartig ab von allem, was mit der irdischen Welt zu tun hat, dass ich die Regeln da auch einfach als derartig besonders gelten lasse, dass ich sage, das wird auch erzählt wie ein Märchenreich letzten Endes.
Hm, stimmt, das wirkt sehr utopisch und so ein bisschen wie unter so einer Glaskuppel, die für sich dann unter ist es dann. Wo du das eben mit der Ähnlichkeit sagtest, das fällt mir auch so ein Punkt ein, das fand ich auch super verwirrend. Es wird ja dann erzählt, die Geschichte von der Schönen, so wie sie dann als Kind dann in diese Kaufmannsfamilie als Kuckuckskind eingeschmuggelt wird, wo ich mir denke, das Kind ist keine 3 Jahre alt. Da fällt es doch auf, wenn das kranke Kind gegen ein gesundes Kind ausgetauscht wird. Also ich meine, meine Tochter ist jetzt 2¼. Das würde mir schon auffallen, wenn da auf einmal ein anderes Kind dann wäre. Selbst wenn die sich halbwegs ähnlich sind, aber so vom Temperament, vom Charakter her, das müsste man doch eigentlich merken, oder nicht? Sollte man meinen.
Das habe ich auch gedacht und dann habe ich mir gedacht, na gut. Also die haben ja beide, sowohl Beaumont als auch Villeneuve, haben ja beide als Gouvernanten auch gearbeitet. Mhm. Und zu der damaligen Zeit haben Eltern jetzt nicht so ganz direkt persönlich die Erziehung ihrer Kinder übernommen. Hm. Und die Mutter schien ja da schon weg gewesen zu sein, die Kaufmannsfrau.
Stimmt, die ist ja bei beiden Versionen nicht existent, quasi.
Die ist bei beiden Versionen nicht existent. Ich glaube, es wird kurz erwähnt bei Villeneuve, dass die halt gestorben ist, kurz nach der Geburt von der Schönen oder so. Und der Vater sich halt jetzt kümmert. Und aber eigentlich kümmert sich natürlich nicht der Vater, weil er ist ja Kaufmann und muss Geld verdienen und handelt.
Der Mann.
Sondern Ammen. Und dann sage ich mal, wenn du dem Vater so ein 2½-jähriges Kind hinhältst, das gleiche Haarfarbe hat, gleiche Statur ungefähr und vielleicht auch noch so die Proportionen im Gesicht sehr ähnlich sind, dann wird er das schon abnicken. Also.
Ja, okay.
Ich sag mal, ich habe im ersten Moment auch gedacht, man erkennt doch, dass das nicht das eigene Kind ist. Und dann dachte ich so, naja, wie oft haben die ihre Kinder damals gesehen tatsächlich selber? Ne? Also lass den auch auf Reisen gewesen sein als Kaufmann, dann hat er die mal ein halbes Jahr nicht gesehen, da haben die sich sowieso verändert wie sonst was. Es ist nicht gut, aber ich könnte sie mir hererklären, sage ich mal.
Aber du verstehst auf jeden Fall meinen Gedanken.
Ja, absolut. Also dieses, das merkt man doch, dass einem da ein falsches Kind untergejubelt wurde. Also heutzutage würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Weil die Erziehung einfach derartig fix in den Händen der Eltern liegt, dass man sagt, ja, das passt schon. Es gab aber halt auch Zeiten, wo die Kinder, weiß ich nicht, von 18 wachen Stunden am Tag, 17 mit der Gouvernante oder anderen Personen verbracht haben und eine mit den Eltern, wenn es hochkommt. Mhm. So beim Abendessen oder so.
Stimmt, also das gerade so 18. Jahrhundert, könnte ich mir jetzt noch eher vorstellen, dass da einfach irgendwie, dass so nebenbei herlief dann so.
Genau, da wurde das Verhältnis maximal dann enger, wenn die Töchter verheiratet werden sollten und man geguckt hat, okay, was hat sie denn für Vorzüge, was könnte denn die Mitgift nach unten drücken und so. Und bei den Söhnen, wenn sie dann ins Handwerk des Vaters eingelernt wurden oder in den Beruf des Vaters, dass es dann enger wurde.
Ja.
Aber vorher hat man die ja schon oft an die Seite geschoben, gerade in den wohlhabenderen und adligeren Familien.
Das stimmt natürlich so. Aber es spricht ja auf jeden Fall dann für den Kaufmannsvater dann so, dass er durchaus viel Geld irgendwie in die Bildung seiner Kinder investiert hat. Also in alle, egal ob 6 oder 12 sind.
Also. Ja, bei den 12 verstehe ich dann eher, dass er pleite gegangen ist. Ja.
Also, oder er muss halt irgendwie so ein Ultramagnat gewesen sein, so dass er irgendwie Geld scheffeln konnte noch und nöcher. Da dachte ich auch so, wow. Also, aber da dachte ich auch so, Gott, die arme Frau, da so 12 Geburten, das stelle ich mir schon echt heavy vor.
Es ist kein Wunder, dass es nicht überlebt hat, ne?
Ja.
Also schon bei 6 Geburten denke ich mir so,
Das ist schon sehr, sehr sportlich. Ich meine, gut, vor allem die Geburtenrate war ja damals ja auch noch ein bisschen was anderes, weil es ja relativ viele Fehlgeburten, Totgeburten auch noch gab.
Ja.
Also das muss man ja teilweise auch noch mit reinrechnen. Also
ja. Das ist ja auch so, dass eine Statistik, die ich immer wieder erschreckend finde, wenn man so biografische Sachen liest aus Zeiten vor dem 20. Jahrhundert, sage ich mal. Wo es denn hieß, irgendwie hatte 12 Kinder und 5 davon sind groß geworden und haben einen Beruf gelernt. Die anderen sind alle irgendwie im Kindesalter gestorben. So.
Ja.
Und dann denkst du auch mal so, das möchtest du eigentlich auch nicht mehr haben, sowas.
Nee, also das denke ich mir auch so, das würde mir schon um ein Kind dann irgendwie so leid tun, aber wenn du das mehrfach auch noch erlebst und so, das ist schon echt heavy dann. Also das möchte man auf jeden Fall nicht so erleben selber. Einen Punkt wollte ich gerade noch ansprechen. Es gibt so viel irgendwie zu diesen beiden Versionen zu sagen. So, das ist echt abgefahren. So, weiß gar nicht, womit man am liebsten weitermachen will. Ach genau, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, und zwar das Beast selber, also bei beiden Versionen. Ich finde es ja super interessant, dass ja bei beiden nie so präzise gesagt wird, wie es aussieht. Also das ist eigentlich sehr vage gehalten. Es wird immer nur so gesagt von wegen, es ist schrecklich hässlich, groß, hat eine furchtbare Stimme und wirkt eher klobig, sowohl von der Physis als auch von der Ausdrucksweise. Aber es wird ja doch trotzdem immer sehr vage gehalten. Also dass quasi jeder sich so ein eigenes Bild davon machen kann, wie das aussehen könnte. Das fand ich eigentlich auch interessant. Ich meine, das ist ja auch, wenn man sich mal anguckt, so international, so, es gibt ja verschiedene Variationen des Märchens. Und da hast du ja auch alles Mögliche. Da hast du dann welche, wo das eher so Richtung Löwe geht, dann geht es Richtung Wildschwein, Richtung Walross, Richtung Schlange. Je nachdem, wie da die Kultur dann auch ist. Das fand ich dann auch immer interessant. Und so hierzulande in Europa ist es ja dann eher so ein großes, fälliges Tier. War so zumindest mein Eindruck. Und ich hatte dann irgendwann mal, ich glaube sogar noch zu Zeiten bei einer Bachelorarbeit, hatte ich mal eine psychologische Analyse mal gelesen, wo demnach mal gesagt wurde, naja, das Spannende ist ja dann, man kriegt ja als erstes ja dann die Aussage vom Vater gesagt, von wegen so, ja, du hast ein großes, schreckliches Tier. Und es wird so ein bisschen suggeriert, also vor allem auf der Beaumont-Version, ob tatsächlich das Biest ein Biest ist. Oder ob das dann eigentlich nur jemand ist, der völlig konträr zum Vater dann ist und der es als Biest wahrnimmt. Und genauso die Schöne dann, den Prinzen dann eher als Biest wahrnimmt, anstatt als Mann. Weil das wird ja so psychologisch erklärt. Ich glaube, das war bei Bruno Bettelheim, der hat ja so eine Abhandlung gemacht zu Kinder und Märchen. So von wegen, ja, wir Kinder werden ja eben ja sehr durch unsere Eltern geprägt, egal ob Vater oder Mutter. Und das ist halt immer so unser erstes Bild, was wir von einem Mann oder einer Frau dann sehen oder sonst irgendwie. Und dass dann entsprechend alle potenziellen Partner, also in den meisten Fällen ist es ja dann so, dass die Mädchen dann sich dann an dem Vater orientieren und die Jungs an den Müttern. Ist heutzutage natürlich alles ein bisschen diverser, aber zumindest damals war es ja dann so, dass ja eben die Mädchen sich ja eher an den Vater orientiert haben und entsprechend mussten sich sämtliche Männer, die darauf folgten, an ihm ja dann auch messen. Und entsprechend waren dann halt sämtlich die ersten Männer, die sich dann für sie dann interessieren, erstmal was Unbekanntes, was sie nicht einordnen konnten und wurden dann gerne mal eben als was Animalisches wahrgenommen. Und erst in dem Moment, wo sie sich dann vom Vater dann lösen und quasi dann so ihre eigene Sexualität erkennen, nehmen sie dann eben den potenziellen Partner, den sie vorher als was Animalisches gesehen haben, dann auch eher als Mann dann auch wahr. Also wo dann diese Abnabelung dann auch stattfindet. Das fand ich dann auch sehr interessant. Das wird hier so ein bisschen bei Villeneuve so ein bisschen ja über Haufen geworfen, weil ja dann eben diese riesen Backstory mit der bösen Fee dann noch aufgezogen wird.
Ja, wobei das, glaube ich, gut reinspielt in diese Geschichte, dass der Vater ihr rät, das Biest zu nehmen, weil das quasi dann bedeutet, der Vater segnet's ab, also kann der nicht so schlecht sein, weil das Urteil meines Vaters zweifle ich nicht an. Also so dieses, ich finde ihn immer noch ein bisschen gruselig, weil es ist halt der Erste.
Also der erste Ernsthafte, ich meine, die Schöne hat ja immer wieder Verehrer gehabt. Aber
richtig, genau. Es wäre ja doch die Einzige gewesen, die trotz Armut geheiratet worden wäre. Aber die wollte nicht, die wollte beim Papa bleiben. Auch das schon mal ein Hinweis in diese Richtung, auf jeden Fall. Bei Villeneuve kriegt sie ja quasi über den Vater aber die Absegnung für das Biest dann in dem Gespräch, wo er sagt, nein, und also Pflichtgefühl und musst auch ein bisschen dankbar sein und so. Und meinen Segen hat der ja. So deinen komischen Traumprinzen, den kenne ich nicht. Ich würde dir raten, halt dich ans Biest. Und dann kriegt das Biest eben so ein bisschen auch den Segen des Vaters quasi in den Augen der Schönen und wirkt noch weniger wie ein Biest letzten Endes. Das spielt schon in die Richtung. Ich bin bei Bettelheim immer ein bisschen vorsichtig. Weil also seine Analysen schön und gut, aber so ganz unhinterfragt mag ich die auch immer nicht stehen lassen, weil man auch bei Bettelheim fragen darf, bei wem war der eigentlich in psychotherapeutischer Behandlung oder so, oder Psychoanalyse. Wie viel ist da Analyse von ihm und wie viel ist da sein eigenes draufgestülpt sozusagen?
Wie viel ist der Projektion auch wahrscheinlich?
Ja, ja, genau, Projektion, genau. Da gibt es verschiedene, die sich eben auch damit auseinandersetzen, wie Bettelheim sich dann mit den Märchen auseinandergesetzt hat und was er da rein projiziert hat und worauf er das alles zurückgeworfen hat und ähnliches. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ich sehe den Punkt durchaus. Ich kann das auch bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Das ist ein bisschen gruselig. Hängt halt davon ab, wie die Beziehung zum Vater halt schon ist, ne? Also oft sind ja die Väter selber auch eher große Unbekannte gewesen, gerade in der Zeit, für die Kinder, weil die eben das Geld verdient haben und oft abwesend waren, auch auf Reisen waren oder in ihren Herrenclubs saßen oder sonst irgendwas. Das ist dann so ein bisschen die Frage, inwieweit das immer hundertprozentig zutreffend ist, inwieweit dieses Märchen genau das erzählen will oder inwieweit das Märchen eigentlich, also es ist ja von Frauen geschrieben auch, und aufbereitet, inwieweit es nicht eigentlich auch die Frau in den Mittelpunkt stellt, die Schöne, ihre Entwicklung, ihre Charakterisierung und ihr Verhalten gemessen an dem, was auch von ihr erwartet wird.
So. Ja, also wieder mit Bettelheim, das will ich jetzt auch nicht völlig unkritisch machen, aber ich fand halt diesen Aspekt durchaus interessant, um mal so für sich selber zu reflektieren, okay, sehe ich diese Punkte darin auch? Und genau, was du jetzt eben auch schon angedeutet hast, im Grunde genommen ist es ja dann auch bei beiden Versionen der Story-Arc von der Schönen, den wir ja zu sehen bekommen. Wobei bei der Beaumont-Version hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass das viel, viel aktiver von ihr auch tatsächlich ausgeht. Also, dass sie dann bewusster für sich selber realisiert, oh Mensch, ich hatte früher diese komischen Verehrer, die auch teilweise mit den Schwestern irgendwie versuchen anzubandeln. Aber ich habe dann halt eben das Biest, das ist gut zu mir. Ich empfinde auch Sympathie für ihn, trotz seiner Hässlichkeit und so. Und da kommen einfach mehr so diese Gedankenprozesse dann bei ihr zustande. Und das wird dann weniger von außen noch so fremdgesteuert. Also bei ihrer Rückkehr bei Beaumont so, da habe ich jetzt nicht irgendwie groß gelesen, dass der Vater noch irgendwelche Gedanken dazu geäußert hätte. Und der war einfach nur froh, dass sie wieder da war.
Genau. Und dass das Biest sie nicht verschlungen hat und so.
Genau.
Das ist bei Beaumont deutlich stärker. Tatsächlich ihr eigener Arc und ihre eigene persönliche Entwicklung, beziehungsweise wie sich ihr Blick dafür schärft, wie sie sich selber fühlt in der Situation auch und was sie empfindet für das Biest, weil sie das ja bei Beaumont auch lange Zeit einfach sich selbst mehr oder weniger nicht zugesteht, sich in ein Biest verlieben zu können. Das ist halt ein Biest, wie kann ich das denn lieben? Um dann festzustellen, ich habe mich längst verliebt in das Biest. Na, reisen wir mal lieber zurück und retten es, bevor es stirbt.
Ja, es wird ja auch im Nachhinein so gesagt von wie so, ja, ich konnte ja verstehen, dass du mich nicht sofort heiraten wolltest und so. Also der ist ja noch extrem verständnisvoll von bei ihr. Wo ich auch so denke, so, boah, es hat aber echt lang gedauert, bis sie dann irgendwie da zu diesem Punkt gekommen ist, dass es irgendwie eine und dieselbe Person dann ist. Ja. Also das ist als Leserin, finde ich das extrem anstrengend, dann zu wahrnehmen, wo du denkst, so, es ist doch offensichtlich, warum kommt sie nicht selber drauf?
Das ist halt das, also das ist so bei Villeneuve, dieses Hin und Her zwischen dem Prinzen im Traum und dem Biest im wirklichen Leben. Das hat mich extrem genervt, weil natürlich, wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass Prinz und Biest ein und dasselbe sind. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man diese Geschichte quasi noch nicht kennt, sondern als ein neues Konzept insgesamt liest und nicht weiß schon von Anfang an, dass das Biest am Ende der Prinz ist. Sondern wenn man es wirklich liest als eine Geschichte, deren Ausgang man nicht kennt. Man weiß nicht, wird das Biest sie fressen. Man weiß nicht, ist das Biest am Ende vielleicht gar kein Biest, sondern ein Prinz. Man weiß nicht, also wir haben halt dieses Vorwissen. Wir können das ja nicht mehr abschalten.
So. Das stimmt.
Und ich kann wirklich, ich kann es nicht versuchen herzustellen gedanklich, ob ich es auch so offensichtlich gefunden hätte, wenn ich diese Geschichte zum allerersten Mal ohne jedes Vorwissen präsentiert bekommen hätte. Das ist halt schon irgendwie schwer nachzuvollziehen. Vielleicht hat es damals einen anderen Effekt gehabt. Also vielleicht war das damals tatsächlich so, ach Gott, die arme Schöne, da hat sie so einen tollen Traumprinzen und in der Realität liebt sie mit diesem Biest zusammen. Das fällt mir an dieser Stelle ein, auch creepy ist. Das sagt der Prinz ihr nämlich, als er ihr seine Geschichte erzählt, wie er zum Biest wurde. Ja, ich konnte mich unsichtbar machen dank der guten Fee und hab dich immer begleitet, wenn du durch das Schloss gelaufen bist und durch den Garten und so. Und ich denke so, immer?
Ja.
Auch im Bad? Moment.
Ja, das ist, wie gesagt, also es ist einfach bei der Villeneuve-Version fand ich das teilweise auch sehr, sehr, sehr schwer nachvollziehbar, wie die zueinander gefunden haben. Weil wie gesagt, das sagt sie auch immer mal ihrem Vater, so von wegen, ich zitiere das jetzt einfach mal, ich habe mir das nämlich rausgesucht, wie kann ich mich zu einem Ehemann entschließen, dem ich keine Gefühle entgegenbringe und dessen schrecklicher Anblick nicht wenigstens durch eine anziehende Redegewandtheit aufgewogen wird? Nichts würde mir seine ermüdende Gesellschaft erleichtern. Außer den Fragen nach meinem Wohlbefinden oder meinem Appetit würde ich nichts zu hören bekommen, gefolgt von einem Gute Nacht Schöne. Ein Chorgesang, den meine Papageien schon auswendig kennen und 100-mal am Tag wiederholen. Lieber würde ich eines raschen Todes sterben, als durch Abscheu und Langeweile langsam zugrunde zu gehen. Es ist nichts zu seinem Gunsten zu sagen, außer dass es die Freundlichkeit besitzt, mich bis auf seine sehr kurzen Besuche von mir fernzuhalten. Ist das etwa genug, um Liebe in einem menschlichen Herzen zu entfachen? Wo ich auch so dachte, boah, das war echt harter Tobak.
Die ist schon auch echt harsch in ihrem Urteil so, ne?
Ja. Ich meine, gut, sie ist ein Teenager, aber es ist trotzdem.
Ja.
heftig. Vor allem, weil sie immer als reif, als ihr Alter beschrieben wird. Das fand ich halt so mega verwirrend. Und ich denke so, boah. Ich meine, der Vater sagt das ja auch kurz danach, so von wegen, ja, das ist ein ziemlich unfairer Vergleich, den du ziehst zwischen dem Traumprinzen und den Biestern. Aber es, ja, es macht sie im Villeneuve nicht sympathisch.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich so ein Moment, wo man so denkt, so, ist aber jetzt auch kein feiner Zug von dir.
Ja.
Und das verschärft eigentlich auch nochmal die Ausprägung, dass sie da nicht aus Liebe, sondern aus Pflichtgefühl und gegebenenfalls dem Pflichtgefühl, das mit Dankbarkeit verbunden ist, weil das Biest den Wohlstand sichert, einhergeht, sagt, ich heirate dich am Ende.
Ja.
Was es halt irgendwie auch wieder so ein bisschen schäbig macht für mich.
Ja.
So. Was mir noch einfiel, du hast vorhin gesagt, das Biest wird nirgends richtig beschrieben. Das stimmt, aber auch die Schöne wird nirgends richtig beschrieben. Also, das heißt, sie ist schön, aber wir wissen nicht, was sie für eine Haarfarbe hat, ob sie schlank oder eher so von der Rubens'schen Schönheit ist.
Mhm. Also eher kurvig also dann zum Beispiel.
Eher kurvig, genau. Die groß, klein, whatever, große Augen, kleine Augen, schmale Augen, großen Mund, schmalen Mund, je nachdem. Also da ist, glaube ich, auch, das ist, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber es ist ein geschickter Schachzug. Je weniger man beschreibt, desto langanhaltender funktioniert es, weil sich ja, also Definitionen von schön und auch Definitionen von ungeheuer und schrecklich anzusehen ändern. Mit jeder Epoche mehr oder weniger, ne? Also wenn man bei uns so 70 Jahre zurückguckt in die Pin-Up-Girl-Zeit, da waren Frauen auch deutlich kurviger und galten als schön. Wenn du heute so rumläufst, dann kommen sie dir mit Diät-Tipps um die Ecke. So, wo ich sage, aha, vielen Dank, nein.
Stimmt, dadurch wird das Ganze ein bisschen allgemeingültiger und auch ein bisschen zeitloser.
Genau, es wird zeitloser, es wird allgemeingültiger, es kann sich jeder auch sein persönliches, von der Mode unabhängiges Ideal hineindenken und sagen, also das Schrecklichste, was ich mir beim Ungeheuer vorstellen kann, ist, weiß ich nicht, ein pockennarbiges Gesicht. Andere sagen, die Narben würden mich nicht stören, aber diese verfilzten Haare ist ja fürchterlich oder lange Fingernägel oder was auch immer. Das macht es halt so, also es gibt bei Terry Pratchett, einem Fantasy-Autor, den ich sehr schätze, irgendwann den schönen Satz, das Schlimme an unvorstellbaren Schrecken ist ja, dass man sie sich meist sehr gut vorstellen kann. und das ist so, das hat das so geprägt für mich, darüber nachzudenken, wie diese Beschreibungen, wenn sie konkret werden, oft das verfehlen, was sie eigentlich erreichen wollen. Nämlich Angst und Schrecken auszulösen oder eben Bewunderung auszulösen, weil der persönliche Geschmack immer dazwischen spielt. Und immer sagt so, ja, ist jetzt vielleicht nicht schön, aber so gruselig auch nicht. Weil sobald es konkret benannt ist, dass der, weiß ich nicht, Hauer hat wie ein Wildschwein und eine Löwenmähne und Pranken wie ein Tiger oder so. Das sind Sachen, die kann ich kategorisieren, die kann ich einordnen, die kenne ich. Und was ich kenne, ist immer weniger schrecklich als Dinge, die ich nicht kenne. Während wenn es heißt, er war unvorstellbar schrecklich, dann stelle ich mir das Schrecklichste vor, was ich mir vorstellen kann und denke, und dann ist es noch schlimmer, weil ich kann es mir, also das, was ich mir vorstellen kann als Schlimmstes, aber es geht ja das, was ich mir schon nicht mehr vorstellen kann als Schlimmstes, weil es noch schlimmer ist. So, und das macht einen anderen Effekt auf. Und Schönheitsideal wird halt auch umgangen, wenn man sagt, sie war einfach sehr schön.
Ja, vorhin wird ja auch gesagt, die Schwestern von ihr waren ja auch schön, aber sie war halt noch schön, also dann denkst du, okay, es geht quasi noch drüber, dann so denkst du, genau. Okay, ja. Aber stimmt, das ist ein guter Ansatz, das, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, ich war dann sehr auf das Biest dann irgendwie fixiert, aber klar, die Schöne wird ja auch sehr allgemein gehalten, aber das ist ja auch, glaube ich, eher so typisch Märchen, also das hast du ja bei anderen Märchen ja auch so, was ich, Schneewittchen, Dornröschen, wobei Schneewittchen ist schon ein bisschen konkreter, aber auch nur bedingt.
Ja, also Schneewittchen ist, glaube ich, tatsächlich die konkreteste Beschreibung, die mir spontan einfallen würde. Bei anderen wird gerne mal die Kleidung beschrieben, Rotkäppchen und so. Beziehungsweise ein einzelner Aspekt bei Rapunzel, die langen Haare. Aber so eine ganz konkrete Beschreibung hat man selten. Manchmal lässt man sich noch dazu hinreißen, dass Personen gärtenschlank sind oder breit wie ein Berg, die Männer dann, wenn sie besonders kräftig sind oder irgendwie sowas. Aber so ganz konkret wird das eigentlich nicht.
Stimmt. Ist ja immer sehr diffus dann gehalten. Genau. Stimmt, also was ich, Blaubart zum Beispiel ist ja auch ziemlich konkret dann bei Männern.
Genau.
Jetzt.
Und dann aber eben oft, also wenn es so ganz konkret wird, dann hat es in der Regel auch eine Funktion oder eine Bedeutung. Manchmal kennen wir die heute nicht mehr, aber gerade Hexenfiguren bekommen halt gerne mal rote Haare.
Mhm.
So, oder einen Buckel oder eine Warze auf der Nase oder ein komisch gebogenes, spitzes Kinn oder sowas.
Mhm.
Weil wir dann schon wissen, aha, die erste Beschreibung kommt, wir wissen, das wird eine Hexe sein. Ist wahrscheinlich nicht so nett. Oder um, das ist glaube ich eine Ausnahme, die mir noch einfällt, ist die Gänsehirtin am Brunnen, das Märchen.
Kenn ich nur vom Titel her.
Da ist eine verstoßene Königstochter, Spoiler Alert, eine verstoßene Königstochter von ihren Eltern fortgeschickt und eine gute Fee versteckt sie bei sich, weil sie eigentlich sehr schön ist, gibt sie ihr so eine Art zweite Haut, die sie überziehen kann und die sie hässlich macht. Und die Hässlichkeit wird dann auch beschrieben. So eine grobe Nase und schiefstehende Augen und so. Mhm. Um aber einen konkreten Kontrast zu einer nicht näher benannten Schönheit herzustellen. So. Also das ist irgendwie dann auch so das Einzige, wo mir noch einfällt, dass dann mal was konkret beschrieben wird noch. So ansonsten bleibt es ja eher noch auf die Kleidung beschränkt oder so.
Mhm. Nein, bei den Prinzen ist es jetzt zumindest so, hier in den Märchen sozusagen, da wird ja immer der Vergleich gezogen zu Amor. Also den
ja.
Gott. Dann wo ich auch so denke, boah, oh Gott, das klingt irgendwie ultra langweilig, aber gut, das war offenbar so das absolute Ideal eines Mannes, dass er wie Amor aussieht.
Genau, ja. Also das war auch irgendwie so, ich denke so, oh. Ja, drunter ging es auch nicht, mussten wir gleich den Liebesgott nehmen und ja, auch da wissen wir nicht näher, ist das jetzt eher so ein ranker, schlanker Prinz mit Tänzerfigur oder eher so ein muskulöser, der sich in der Rüstung gut macht.
Mhm.
Da bleibt es auch sehr vage in der Beschreibung, das stimmt.
Ja. Irgendwas wollte ich noch gerade. Ah ja, genau. Was ich glaube ich auch noch wichtig fände zu besprechen, ist die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Weil das ist ja doch eine sehr, 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 sehr innige Beziehung, die die beiden ja führen. Wo ich manchmal dachte so, das ist schon auch ein bisschen strange aus heutiger Sicht. Also man hat ja das Gefühl, auch so die Art und Weise, wie Vater und Tochter miteinander sprechen, dass er sie so ein bisschen wie so eine Ehefrau behandelt. Also dass er sie auch in seine Sorgen einweiht und sowas und sie ihm Ratschläge gibt. Also als es zum Beispiel darum geht, er kommt ja dann zurück mit einer Truhe von Geld und eigentlich will das verstecken. Und sie sagt dann so, nee, mach das doch so, dann so, wenn da irgendwelche Verehrer kommen und die wollen dann die Töchter heiraten, behalt das mal im Hinterblick, so als Mitgift und so. Also sie wird dann auf ein viel höheres Podest gestellt, als das eigentlich für sie dann gut wäre, weil eigentlich ist er halt auch nur ein Kind oder noch Kind dann vielmehr.
Es soll sie halt, glaube ich, aber in dem Fall eher auszeichnen nochmal gegenüber ihren Schwestern, weil die ja so unvernünftig und oberflächlich sind, dass sie eher nochmal diejenige ist, die sich eben nicht von Oberflächlichkeiten großartig leiten lässt, sondern die Leute so ein bisschen durchschaut, also auch ihre Schwestern und deren Verehrer gegebenenfalls. Und aufgrund dieses Durchschauens eben auch sagen kann, wir gehen das mal ein bisschen vorsichtiger an. Wir machen das mal anders. Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass ich sie als gleichwertig mit dem Vater herausstellen soll, sondern über die Schwestern erheben soll einfach. Also sie ist schon immer noch die Tochter des Vaters. Sie ist im Zweifelsfall die Gefasstere, weil der Vater halt sein Kind verliert, während also die Bindung zu ihr als die gute Tochter ist ja, wird ja auch schon immer beschrieben, ne, dass sie das, das Kind ist, das ihm keine Sorgen macht, sondern ihm das Leben erleichtert. Und sie sagt ja auch, nee, sie muss sich um ihren Vater kümmern, was durchaus eben oft so war, dass die jüngsten Töchter zu Hause geblieben sind, nicht heiraten durften, sondern die alten Eltern versorgt haben dann.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das, worauf es hier dann abzielt. Also
ja, okay.
Ja, es mutet komisch an, ist aber, glaube ich, tatsächlich eher so dieses, naja, sie wäre auch eben wirklich eine Stütze für ihren Vater im Alter und so. Weshalb er den Verlust noch mal mehr betrauert, weil die anderen Kinder, also die Töchter zumindest, kann er in den Wind schreiben, mehr oder weniger. So, die werden sich nicht groß um ihn kümmern, schon gar nicht, wenn er kein Geld mehr hat irgendwann. Dann werden sie ihn verlassen.
Ja. Ja. Aber es ist ja sowieso spannend, auch mit den ganzen Geschwistern, so dass sie eigentlich immer nur wie so ein Kollektiv dann irgendwie dargestellt werden. Also die waren ja, überhaupt nicht differenziert, sondern das heißt so, okay, du hast dann irgendwie die neidischen Schwestern und du hast die liebenden Brüder. Da wird ja nicht irgendwie gesagt von wegen, okay, du hast jetzt, was weiß ich, eher so einen Beschützerbruder, du hast dann eher so einen spielerischen Bruder, du hast dann irgendwie eine eher faule Schwester, du hast eher eine tüchtige Schwester, sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur so ein Riesenbrei und so, der dann quasi als Kontrast zur Schönen dann dargestellt wird, wo ich auch denke, so gut, das ist ein bisschen sehr eintönig, aber gut. Wo man sich auch fragt, so, warum braucht es dann so viele Geschwister? Man hätte auch sagen können, okay, man reduziert das irgendwie nur auf eine Schwester und einen Bruder oder sonst irgendwas. Das hätte ja den Kontrast ja genauso erfüllt. Aber
es ist halt aber eine größere Masse, aus der sie dann heraussticht im Zweifelsfall, ne? Also
ja, auch wahr.
Die Anzahl der Geschwister zeigt natürlich auch, dass die Mehrheit der Menschen ihr nicht das Wasser reichen können.
Hm. So.
Und das, es ist auch ein bisschen schäbig. Und dann irgendwie da so sagt, so, jetzt macht die doch nicht alles schlecht. Es ist halt, also ja, die werden schon böse dargestellt, die Schwestern. Die Brüder jetzt weniger tatsächlich. Die verschwinden immer so ein bisschen im Laufe des Märchens in den Hintergrund. Aber es soll, glaube ich, einfach immer noch mal darstellen, dass sie aus einer größeren Masse hervorsticht. Und nicht einfach nur so, zwei Kinder haben ja dann doch viele Leute. Und dann gibt's halt immer eins, das ein bisschen braver ist als das andere. Da ist meistens ein Unruhestifter dabei und einer, der ein bisschen weniger Unruhestifter ist im Vergleich zum anderen.
Hm.
Je größer die Anzahl der Geschwister ist, desto mehr sticht sie natürlich dann auch hervor, wenn sie besser ist als sie.
Hm. Stimmt, das ist natürlich auch ein Ausweg dann. Ja, aber es fällt halt natürlich extrem auf. Gut, das ist natürlich auch ein bisschen so dieses klassische Märchen-archetypische, dann, wo ja Figuren auch nicht so ultra krass charakterisiert werden, sondern es wird ja einfach eher so diesen Stereotyp dann beibehalten.
Genau. Und du hast halt auch die Märchenzahlen mit drin. Also du hast ja als Märchenzahlen 3, 7 und 12 ganz häufig.
Mhm. Ja.
Und das hast du halt einmal bei den Kaufmann mit 6 Kindern, bei Beaumont mit 3 Töchter, 3 Söhne. Da hast du die 3 drin. Und bei Villeneuve hast du eben die 12 Kinder zusammen mit den 6 Töchtern, den 6 Söhnen. Also das ist so dieses auch, glaube ich, es sind halt einfach die guten Zahlen, die man so aufgreift.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch irgendwie kulturell ja auch teilweise unterschiedlich. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich glaube, in Japan ist es ja die 4, die verpönt ist.
Ich glaube, die 4 ist die Unglückszahl. Deswegen gibt es da oft keine 4. Etage.
Ja.
Also nicht benannt als 4. Etage. Es ist natürlich trotzdem die 4., aber sei es drum.
Bei uns ist dann halt die 13 dann so, das dann so.
Genau.
Ja. Aber gut, das ist natürlich der sehr, sehr europäische Blick, den wir jetzt hier auf dieses Märchen dann noch haben, so, und der auch erzählt wird.
Ja, und das ist ja auch viele Märchen, beziehungsweise die Grundlagen für viele Märchen, selbst bei den Kunstmärchen hat man ja oft so eine Vorlage aus dem Volksmund oder so eine Grundidee. Die sind ja auch nur bedingt weit gereist, sage ich mal, ne? Also klar, auf dem Festland, da wo viel Handel herrschte, aufgrund von guten Straßenbedingungen etc., ist da viel hin und her passiert. Deswegen haben wir auch viele Überschneidungen zwischen französischen und deutschen Märchen, weil da einfach auch der Austausch in der Bevölkerung sehr, sehr leicht vonstatten ging, sage ich mal.
Mhm.
Und das halt große Reiche waren, die dann auch politisch einfach viel, viel Austausch miteinander getrieben haben an verschiedenen Stellen. Während sobald du dann halt über einen Kanal musstest nach England, da ändert sich das ja enorm mit den Märchen. Also da hast du ja ganz deutlich Einflüsse mehr aus den Feenmythologien der Briten, so aus diesen alten keltischen Mythologien auch noch und so, die da übernommen wurden.
Hm.
Was mir noch aufgefallen ist auf jeden Fall, ist, dass bei Beaumont das Zauberische deutlich mehr in den Hintergrund tritt als bei Villeneuve.
Hm.
Also du hast die im Nebensatz erwähnte böse Fee, die den Prinzen in ein Untier verwandelt hat, und du hast diesen Spiegel, durch den die Schöne sehen kann, dass es ihrem Vater nicht gut geht.
Ja.
So, und die Fähigkeiten des Biests, eben diese Schätze zu verteilen und sowas. Aber ansonsten hast du der Palast, der ist gut ausgestattet, so mit Büchern und Musikinstrumenten und sowas, aber da tauchen keine sprechenden Tiere auf oder Äffchen in irgendwelchen Diener-Livrets oder sowas.
Mhm.
Während das bei Villeneuve, die macht da schon einen Punkt draus, dass das irgendwie alles irgendwie so zauberisch und magisch ist und alle Tiere von alleine wissen, also die Pferde, dass sie dann ganz schnell in die eine Richtung und in die andere und wen sie abholen müssen und überhaupt. Und diese Truhen, die irgendwelche Falten haben, in denen man noch mehr Vermögen unterbringen kann und sonstiges.
It's big on the inside, quasi.
Ja. Und diese, also gerade dieser Fernsehersatz fand ich mega faszinierend bei Villeneuve. Dieses, machst du so einen Vorhang auf und dann kannst du gucken, was in Paris gerade in der Oper gezeigt wird oder in London oder sonst irgendwo auf der Welt. dass da so viel Zauberisches dabei ist, das halt auch verzaubern soll letzten Endes die Schöne und das Publikum sozusagen des Romans.
Stimmt, es wird sehr ausschweifend dann geschildert bei Villeneuve.
Das wird richtig ausschweifend und dass Räume ihre Plätze ändern, also scheinbar, ne? Also die Schöne entdeckt irgendwann so einen vulgären Raum, wo ganz viele Singvögel drin sind und sie ist quasi durch den halben Palast gelaufen von ihrem Zimmer aus, bis sie da ankommt. Und dann denkt sie so bei sich oder wünscht so bei sich, ach, wenn ich euch doch nur morgens immer hören könnte, wenn ihr näher an meinem Zimmer wärt und macht die nächste Tür auf und ist in ihrem Zimmer. Und ich so, da hat doch irgendwer dran gedreht, das ist doch irgendwie.
Das ist natürlich so sehr, sehr extrem dann.
Ja, also da sind deutlich stärker magische Kräfte am Werk, auch mit dem aktiv handelnden Feen, die in die Erziehung von Kindern eingreifen und die Könige heiraten und sowas. Das ist bei Villeneuve deutlich stärker. Bei Beaumont ist es tatsächlich so auf der Höhe von, bei Hänsel und Gretel gibt's eine Hexe, aber sonst nicht viel Magie.
Das stimmt, bei Beaumont ist es jetzt so, da taucht die gute Fee tatsächlich einmal in der allerersten Nacht auf im Traum. Sagt dann nur kurz von wegen so, hey, ich bin mit deinem Herz zufrieden, es wird alles gut ausgehen, alles schön und gut. Mhm. Und danach macht sie ja irgendwie keine Anstalten mehr, noch irgendwie nochmal vorbeizuschauen.
Nein.
Wohingegen ja bei Villeneuve kommen ja sowohl der Prinz, also in der Prinzengestalt, als auch die gute Fee ja ständig vorbei und bequatschen sie die ganze Zeit und geben ihr irgendwelche Rätsel auf. Wo du auch denkst, ja, wir haben es vom ersten Mal schon verstanden. Ein bisschen ermüdend dann beim Lesen.
Oh ja. Es ist auch unfassbar viel Wiederholung bei Villeneuve, ne?
Ja. Von daher fand ich das eigentlich ganz schön bei dem letzten, bei der letzten Hälfte oder bei der letzten Drittel, wo da nochmal völlig anderer Schwung dann kommt, wo das eben nicht dieses Wiederholende ist, sondern dann kommt einfach, wird der, diese riesen Lore dann irgendwie aufgezogen mit den Feen und der Königsfamilie und überhaupt so. Das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Turn und so auch vom Lesevergnügen. Also ich habe die zweite Hälfte des Villeneuve-Buchs wesentlich lieber gelesen als den ersten Teil. Mhm. Weil ich das dann irgendwie, gerade in der ersten Hälfte fand ich das auch so mega anstrengend, so eben mit diesen ganzen Verehrern und die machen diesen, machen jenes. Und wo man sich auch denkt, so okay, wenn das so die Art von Schöne wäre, die man in der realen Welt erleben würde, ich glaube, die würde man auch hassen. So wenn da irgendwie, was weiß ich, so eine kleine, zierliche Frau hast du mit Rehäuglern, der alle zu Füßen fallen, egal was die machen. Mhm. Solche Frauen, Männer, die kennt man ja auch aus dem realen Leben, wo auch so denkst, oh, muss das sein? Also ich meine, die kann überhaupt nichts dafür hier. Aber so wie sie ja teilweise auch auftritt und so, ist das schon teilweise sehr, sehr anstrengend. Also zumindest bei Villeneuve ging es mir dann so. Bei Beaumont, da hält sich das in Grenzen, da wirkt sie doch etwas sympathischer. Und ich meine, es ist ja auch interessant, dass sie ja auch teilweise als sehr kontrolliert dargestellt wird. Also im Sinn von, sie hält es mit ihren Emotionen extrem hinterm Berg. Ja. Was aber auch eher für dieses typische Frauenbild ja auch spricht, so von wegen so, okay, du musst kontrolliert sein, du musst das gute Mädchen sein, du darfst dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen oder sonst irgendwie. Mhm. Also das spricht ja auch wieder für das damalige Bild und so, aber aber das wirkt bei Beaumont nicht so extrem aufgesetzt wie bei Villeneuve.
Da wirkt es mehr wie im Eigeninteresse. Also, dass die Schöne im Eigeninteresse sich zügelt, um eben zu sagen, ah, ich will das Tier nicht verärgern, es kann mich halt immer noch fressen. So. Oder es bringt mir nichts, jetzt hier Tamtam zu machen, davon wird nichts besser und gegebenenfalls wird irgendwas schlimmer. Und gegebenenfalls auch noch im Interesse quasi ihres Vaters, damit der sich nicht so grämt. Bei Villeneuve wirkt es deutlich mehr wie etwas, was von außen als Erwartung an Frauen und junge Mädchen herangetragen wird.
Ja, das stimmt natürlich. Ich finde auch so schön, auch so diesen ersten Dialog, den ja die Schöne und das Tier dann in der Beaumont-Version dann haben, wo die sich ja das erstmal auch wirklich unterhalten und so. Und er sie ja dann fragt so von wegen, ja, findest du mich jetzt wirklich sehr hässlich? Und sie zögert ja erst noch so und sagt dann aber so, ja, ich kann nicht lügen, es ist leider tatsächlich so. Und er sagt dann so, ja, ich bin mir dessen bewusst. Und ich weiß, dass ich doof bin und sonst irgendwie, und sie ja noch sagt so von wegen, naja, wenn du wirklich doof wärst, könntest du das überhaupt nicht reflektieren. Und sie sagt dann auch so einen Satz, den fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Da sagt sie, es gibt viele Menschen, die größere Ungeheuer sind, als du es bist. Und ich mag dich in deiner Gestalt lieber, als die, die unter ihrer menschlichen Gestalt ein falsches, undankbares Herz verbergen. Fand ich ja eigentlich irgendwie als Message ganz schön. Vor allem so als allererstes Gespräch dann so, wo man merkt so, okay, sie taut da schon relativ schnell auf. Das hast du nämlich bei der Villeneuve-Version gar nicht. Das ist nur so von wegen, okay, sie kommt an, sie wird gefragt von wegen so, hey, hast du dich gut eingelebt? Die so, ja, ja, alles ganz schön. Und dann kommt ja relativ straight ja schon die Frage von wegen, hey, willst du mich heiraten? Und denkst so, das ist kein guter Start.
Nee. Es ist tatsächlich, also ich glaube, bei Beaumont wird für mich, deswegen mag ich die Fassung auch ein bisschen lieber, trotz auch Mängel, die es da gibt. wird aber klarer, was sie für eine Botschaft vermitteln will. Und es ist eine Botschaft, die ich heute auch immer noch akzeptiere. So, also wo ich sage, ja, es geht halt nicht ums Äußere. Ne? Das Äußere kann doof sein, aber wenn man festgestellt hat, jemand einen guten Charakter, dann macht das ja viel mehr aus letzten Endes. Mhm. Ob das immer dazu führt, dass man sich verliebt, sei mal dahingestellt. Aber die Botschaft ist klar, so ein schönes Gesicht hilft nicht, wenn der Charakter dahinter nicht ordentlich ist. So, ja. Das wird früher oder später den Leuten auf die Füße fallen. Und eigentlich wird man glücklicher, wenn man auf den Charakter der Leute schaut und nicht auf das Äußere. Mhm. Die Botschaft wird bei Villeneuve nicht so richtig klar. Also gerade durch das Theater am Ende, naja, Königin, ich weiß, du bist nicht damit einverstanden, dass dein Sohn jemand von niederem Stand heiratet. Deswegen, tada, schüttel ich aus dem Ärmel, dass sie eine Prinzessin ist. Damit du nicht von deinem hohen Ross herunterkommen musst. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was...
Es wirkt so gefuschelt.
Was mir bei beiden Märchen ein bisschen fehlt, bei beiden Fassungen, was bei Beaumont aber weniger schlimm ist, es lernt niemand was am Ende.
Mhm.
So, weil die Schöne ist von Anfang an schön und gut und freundlich. Und bei Beaumont lernt sie relativ schnell schon... den guten Charakter des Tiers zu schätzen und erkennt den auch sehr schnell. Wie gesagt, in diesem ersten Gespräch schon, sagt so, nee, du bist vielleicht nicht schlau und du bist vielleicht nicht schön, aber du hast einen guten Charakter und das ist mir lieber. Und dann findet keine Entwicklung mehr statt. So, also da findet eine Erkenntnis über ihre eigenen Gefühle statt, aber sie entwickelt sich charakterlich nicht mehr weiter, weil sie ist ja schon so toll. Und das Biest, der Prinz... Wir wissen nicht, wie der vor der Verwandlung war. Den lernen wir gar nicht kennen vor der Verwandlung. Wir lernen ihn auch nach der Rückverwandlung nicht mehr kennen. Und wir wissen auch nicht, warum er verwandelt wurde. Ich muss davon ausgehen, dass die böse Fee einfach einen schlechten Tag hatte und ihn verwandelt hat und er nichts gelernt hat. Weil auch er nichts lernen musste, weil es nicht, weil seine Verwandlung nicht Konsequenz einer negativen Tat seinerseits war oder irgendwas, sondern eine Laune dieser bösen Fee. Das heißt, er hat auch nichts gelernt. So, außer dass es... Nee. Vielleicht doch eben diese eine Frau gibt, die ihn liebt, auch wenn er wie ein Tier aussieht und ein bisschen tump daherkommt.
Ja, also das Einzige, was er halt irgendwie hat, ist dann halt so, er muss sich halt in Geduld üben, bis das irgendwann mal was passiert. Und selbst dann hat er keine Gewissheit, dass es irgendwann mal passiert.
Richtig.
Und das fand ich auch interessant bei der Beaumont-Version, dass sie ja irgendwann zu diesem Punkt kommt. Also das wird ja auch beschrieben, sie ist da irgendwie 3 Monate dort mindestens. Und dann sie kriegt halt, sie haben zwar immer Gespräche und es wird ja auch gesagt, von wegen, sie entdeckt jedes Mal neue Eigenschaften an ihm, die sie gut findet, wo ich denke, aha, da findet ein Prozess statt. Aber sie sagt dann auch irgendwann so, hey, du, ich will dir keine Hoffnungen machen, so, ich glaube nicht, dass ich dich jemals heiraten werde, aber ich habe dich trotzdem lieb und überhaupt so, also ein bisschen so Friendzone-mäßig dann so. Aber dann ist sie hat sie wenigstens einen reinen Tisch mit ihm gemacht so und er sagt dann so, ja, okay, dann muss es halt so sein und aber er wünscht sich halt, dass sie trotzdem bei ihm bleibt dann so, also quasi so eine WG aufmacht, wird das ein bisschen suggeriert. Und ich denke, okay, das wirkt dann auch ein bisschen nett, dann so bei der Villeneuve-Version wirkt das so ein bisschen erzwungen, weißt du, irgendwie, sie wird dann immer depressiver und immer depressiver und er fragt dann auch von wem, was ist denn los? Und sie sagt dann ständig irgendwie, ich habe Kopfschmerzen und irgendwann kann sie einfach nicht mehr. Und ich dachte, so, also das wirkt dann eher so ein bisschen gezwungen so und also das wirkt einfach, das ist alles ein bisschen krude dann. Aber so mit der Entwicklung, also das hatte ich auch in ein paar Quellen dann auch gelesen, so, Das Interessante ist ja dann bei der schönen, also vor allem bei der Beaumont-Version, dass sie ja eigentlich bis zu dem Punkt, wo sie ins Schloss wieder zurückkehrt, eigentlich immer selbstlos gearbeitet hat. Also sie hat eigentlich nie was für sich selber dann gemacht. Sie hat immer für andere gemacht, sie hat immer sich für andere zurückgenommen. Und erst ab dem Moment, wo sie dann bewusst sagt, oh, ich habe diesen Traum, ich habe Angst, dass das Biest stirbt, ich gehe jetzt hin und rette ihn. Also das ist dann so das erste Mal, wo sie für sich bewusst eine Entscheidung trifft und dann für sich einsteht. Und sie dann auch in dem Moment, wo dann das Biest wieder aufwacht, also dann es wirkt dann so, als wäre es tot, dann so, weil es sich ja zu Tode hungern wollte. Und sie sagt dann so, okay, du sollst nicht sterben, ich will deine Frau werden. So, ich dachte erst, ich hätte nur Freundschaft für dich empfunden, so, aber ich merke, es ist jetzt doch Liebe. In dem Moment redet sie erstmal von sich, von ihren Gefühlen. Also von daher ist, denke ich schon, dass da schon eine gewisse Entwicklung ist, dass sie dann erstmal sagt, okay, von diesem Selbstlosen zu dem, ich stehe jetzt für meine Gefühle dann ein.
Ja.
Das kommt zwar bei Villeneuve auch so ein bisschen, aber das wirkt eher ein bisschen zu hoppla hopp dann so. Also da sieht man die Entwicklung nicht, der Gefühle.
Ja, und bei Villeneuve ist es halt auch immer noch, wie gesagt, mehr mit dem Dankbarkeit und Pflichtgefühl verbunden, als mit tatsächlicher eigener emotionaler Verbundenheit zum Tier. Das ist bei Beaumont noch mal stärker, dass das wirklich so dieses, ach scheiße, nee, wenn das Tier stirbt, das macht mich kreuzunglücklich, das geht nicht, ich muss es retten. Das muss ich verhindern. Und bei Villeneuve ist es eher so, aber es ist mein Gönner und es kann doch nicht sein, dass mein Gönner sich jetzt meinetwegen ins Unglück stürzen muss und sterben muss.
Da kommt mehr also, dieses Schuldgefühle-Ding auf.
Genau, ne? Das ist mehr so dieses Schuldgefühle-Ding. So. Und das ist halt auch wirklich, und auch da, auch alle anderen Figuren lernen halt nichts bei Villeneuve. Also der Prinz hat ja nichts falsch gemacht, als er die alte Fee nicht heiraten wollte. Warum hätte er es tun sollen? So, er hat es auch nicht aus Arroganz getan. Die Königin schon, die hat gesagt, du bist zu alt und hässlich für meinen Sohn. Aber die hat halt auch ihren Posten nicht verlassen. Die hat auch gesagt, du bist nicht adelig genug für meinen Sohn, als die Schöne ins Spiel kam. So, also dieses, du bist nicht gut genug, diese Position hat sie ja nicht aufgegeben. Von wegen.
Musste sie auch am Ende nicht.
Musste sie nicht. Genau, es wurde alles in ihre Wünsche sozusagen hinein gerichtet, dass das dann passte. So. Und das ist irgendwie so, da hat halt auch keiner so richtig was gelernt. Und das ist irgendwie so, das ist bei der Disney-Fassung ja dann schon ein bisschen anders. Da wird ja erzählt, dass der Prinz so arrogant war am Anfang eben nicht helfen wollte, weil da jemand so hässlich war. Und dann zur Strafe eben selber hässlich gemacht wurde, um mal zu sehen, wie das ist, wenn man sich so durchschlagen muss und von diesem Vorurteil getroffen wird. Und dann eben lernen, okay, es ist möglich, dass A, Menschen mich lieben, wenn ich hässlich bin. Und es war vielleicht auch keine schlaue Idee von mir, so selber so oberflächlich zu sein. Auch wenn er natürlich das Glück hat, dass die junge Frau, die ihn rettet, selbst sehr schön ist. Also einen größeren Punkt machst du natürlich noch, wenn die junge Frau, die das Biest errettet, selber eben auch eigentlich keine Schönheit ist. Und vielleicht auch nicht besonders klug und nicht besonders talentiert oder irgendwas, sondern einfach nur ein gutes Herz hat.
Ja, das ist ja zum Beispiel bei anderen Adaptionen ja auch so spannend, also zum Beispiel wie bei Jane Eyre, da hast du ja auch so ein gewisse Tropes, die da auch so oft das Märchen zutreffen, so, aber da wird ja zum Beispiel auch gesagt, so, ja, die sind beide nicht normhübsch, also nee,
genau.
Die haben dann beide ihre Geschichten so, aber sie hat dann halt eben das gute Herz und so und sieht, erkennt das Gute in Mr. Rochester oder in einem anderen Märchen von, ich glaube, Perrault war das hier, Riquet mit dem Schopf. Das ist ja zum Beispiel auch so, da haben wir dann irgendwie zwei Leute. Er ist dann eher weniger hübsch und sie ist zwar hübsch, aber sie ist extrem dumm, aber sie verlieben sich ineinander und im Zuge dessen merken sie dann, okay, er ist doch nicht so hässlich, wie sie denkt und sie ist doch nicht so dumm, wie er denkt. Und es wird dann aber so geredet von wegen so, naja, die Außenstehenden sehen das nicht so, aber durch diese rosa-rote Brille, die sie füreinander haben, so hebt sich das so ein bisschen auf. Wo ich dachte, das ist eigentlich auch ein interessanter Aspekt, der da aufgeführt wird von Perrault. Fand ich dann auch interessant dann. Nee, aber hier ist es dann tatsächlich so, wirkt ein bisschen also, schräg teilweise.
Ja, es ist natürlich letzten Endes auch so, dass man sagen kann, dadurch, dass die beiden Autorinnen auch Gouvernanten waren, wollen sie natürlich eher nicht, dass die Figuren was lernen, sondern dass die Zuhörenden und Lesenden was lernen durch die Figuren. Also du wirst ein glückliches Leben haben, wenn du nur immer gut und freundlich bist. So, das wird schon irgendwann belohnt werden auf die eine oder andere Art, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so aussieht.
Ja.
Also da ist, glaube ich, die Lektion, die gelernt werden soll, außerhalb der Romanfiguren oder der Buchfiguren zu finden, der Märchenfiguren, die sind quasi nur das Vehikel. Es macht aber die Geschichte trotzdem irgendwie ein bisschen fad, finde ich. So.
Ja.
Ist aber bei vielen Märchen so. Also auch Aschenputtel lernt ja nicht wirklich was, um dann zur Prinzessin zu werden. So.
Stimmt. Dornröschen erst recht nicht.
Also, nee, na, ganz,
ist eigentlich auch nur Opfer der Umstände.
Genau. Und ja, also auch, also generell so, das ist, glaube ich, ein Stück Märchencharakter. Das sind halt auch die Geschichten, die was dem Publikum vermitteln sollen, die nicht eine Entwicklung nachvollziehbar machen sollen, die einer Figur in der Geschichte passiert, sondern die das Publikum darauf hinweisen soll, wie das Leben richtig und gut zu leben wäre. Aber aus heutiger Sicht, wo wir ja so viele Entwicklungsromane haben, verschiedenster Couleur, wo es eben genau darum ging, wie die Personen sich wandeln aufgrund dessen, was sie erleben, wirkt es immer so ein bisschen fad.
Das stimmt. Also das ist natürlich der Vorteil eben dann durch die durch den heutigen Blick dann so und den Adaptionen, die ja darauf folgten und so, dass man dann schon merkt, also okay, je nachdem, wie dann der Zeitgeist auch war, hat man das ja auch entsprechend auch angepasst. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Disney-Beispiel angeführt, wo man gesagt hat, okay, wir merken einfach, okay, das macht dann irgendwie eigentlich mehr Sinn, dem Prinzen die Arc dann zu geben und zu sagen, okay, man zeigt seine Entwicklung seine Redemption dann auch quasi dann so von dem arroganten Prinzen zum sehr Schmusekätzchen-Biest dann so, das macht dann schon mehr Sinn. Das ist auch irgendwie interessant, so bei dem beiden Märchen so, wo ja immer gesagt wird, wurde das Biest ist dann halt immer so groß und mächtig und die Brüder, die ja versuchen wollen, ja das Biest zu töten, sagen ja so, sagt der Vater schon so, nee, das kann man mit keiner Gewalt irgendwie bezwingen und so, aber gegenüber der Schönen ist es dann jedes Mal voll das Schmusekätzchen vorweg, so, nein, hier, du bist die Herrin des Hauses und überhaupt so, ich mache alles, was du möchtest. Also schon wieder was sehr, sehr Devotes auch hat, was ja in totalem Kontrast steht zu dem eigentlichen Männertypo, was man ja so sonst erkennt bei Märchen und so, die ja immer als sehr dominant auftreten. Aber hier ist es ja genau umgekehrt. Also im Grunde genommen erlebt ja die Schöne dann so in dem Palast oder in dem Schloss, wo sie dann jeweils ist, immer so den absoluten Luxus dann überhaupt, wo dann alles nur auf sie ausgerichtet ist. Sie kriegt alles erfüllt und sie muss sich dann nie immer wünschen von anderen unterordnen. Oder sie muss es gar nicht erst aufopfern, sondern sie hat ja dann irgendwie... Also quasi so den Einzelkind-Luxus, den sie dann erlebt. Ja. So, ich kriege einfach alles und ich muss es mit niemandem teilen.
Nee, mir wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Egal wie unrealistisch er gegebenenfalls auch sein mag und so. Ist alles meint, alles für mich.
Ja. Aber es wird ja auch schön gezeigt, also vor allem bei der Belmont-Version von wegen so, ja, es ist ja schön und gut, dass sie dann diese Luxusgeschichten hat, so, aber so komplett von der Familie getrennt zu sein, geht dann auch nicht. Also es macht dann sie dann auch nicht glücklich auf Dauer. Also man kann sie quasi dann nicht durch diese Reichtümer und Wunscherfüllung dann an sich binden. Das, das wäre dann auch ein bisschen sehr einseitig. Aber ja,
das stimmt. Ein bisschen Pflichtgefühl der Familie gegenüber muss halt schon auch noch sein.
Ja, ja.
Wobei ich glaube tatsächlich, wenn die Schwestern nicht dazwischen gefunkt hätten, wäre die Schöne, glaube ich, auch zufrieden damit gewesen, hinzugehen, zu sagen, hier, Babi, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Mhm. Ich bin wohl versorgt. Und dann wäre es, glaube ich, auch nicht so schlimm gewesen, wieder zurückzukehren und den Vater nicht wiederzusehen.
Mhm. So von wegen also, so, okay, ich habe ihn einmal gesehen, er weiß Bescheid, mir geht's gut und
genau, weil das ist, glaube ich, auch tatsächlich, wenn du verheiratet wurdest als junge Frau in der Zeit, dann hast du gegebenenfalls deine Eltern auch ohnehin nicht mehr so oft gesehen.
Ich
also, weil
auch.
Du bist dann halt in den, in Anführungszeichen, Besitz des Mannes übergegangen und zu dessen Familie mehr oder weniger.
Mhm.
Und Reisen war noch nicht ganz so komfortabel. Das hat man nicht so oft gemacht, wie man das heute tun würde.
Mhm.
Und da war es ja aber eben tatsächlich so, die Eltern haben ohnehin eher ausgesucht, wer da geheiratet wird. Das heißt, die wussten, wo man ist und haben jemanden mit Bedacht ausgesucht. Und das Biest ist ja als, ich gebe meine Tochter dahin, eher eine Unbekannte, auch für den Vater in der Märchenversion. Und ich glaube, daher rührt dann auch so ein Stück weit dieses, ja, mein Vater hat mich nicht freiwillig hierher gegeben, weil er gedacht hat, das ist eine gute Partie, sondern weil da eben diese Bedingung dran geknüpft war fürs Stehlen der Rose letzten Endes, dass ich dann hierher muss oder eben er hierher muss und sterben wird und so.
Ja.
Dass der Vater eben nicht weiß, wohin er seine Tochter da verkauft hat, mehr oder weniger, was man sonst unterstellen würde, dass er mit Bedacht einen Ehemann ausgewählt hat. Und dass daher eben auch so diese Sorge rührt, dem Vater nochmal Bescheid zu sagen, das ist schon okay, was du gemacht hast hier. Das wusstest du nicht, als du es getan hast, aber du hast mir einen guten Ehemann ausgesucht oder einen guten Gefährten oder so.
Hm. Das stimmt natürlich. Das fand ich zum Beispiel auch extrem, dann so bei der Villeneuve-Version vor allem. In der Beaumont-Version ist es ja so, dann sagt er das Biest ja von wegen so, okay, entweder du opferst dich oder einer deiner Töchter. Also er sagt dann noch nicht mehr explizit welche. Und dann hast du nochmal einen Monat Zeit nach Hause zu kommen, um dich zu verabschieden und sonst irgendwas. Und ja, ich bestehe darauf, dass du dein Versprechen einhältst. Und bei der Villeneuve-Version, da droht er noch zusätzlich von wegen, hey, wenn du dein Versprechen nicht einhältst, dann verfolge ich dich und bringe alle um, die dir lieb sind. Wo ich auch so dachte, Alter. Und auch in den Träumen gibt es zwischendurch mal so eine Sequenz, wo der Prinz dem Phantombiest dann irgendwie dann auch zu Leibe rücken will, indem er ihn mit dem Dolch irgendwie bedroht und so, wo ich auch dachte, was hast du denn für Gewaltfantasien, meine Güte. Also, ich denke mal, er wollte zwar in dem Moment dann so ein bisschen rausfinden, so, okay, wie steht die Schöne zum Biest und zum Prinzen und so, weil er fragte auch von wegen so, okay, wenn du dich entscheiden müsstest, wen würdest du wählen und sonst irgendwie, um so ein bisschen ihre Gedanken rauszufinden, aber das wirkt im Nachhinein schon mega gruselig.
Ja. Ja, auf jeden Fall deutlich brutaler insgesamt als bei Beaumont die Fassung. Das ist mir auch aufgefallen, dass das schon auch wirklich so, genau, ja, dass das richtig, dass das, also das Biest da echt ankommt und sagt so, und keine Armee kann mich aufhalten und ich bringe dich um und alle deine Kinder und jeden, den du liebst und überhaupt und so, und ich so,
ja. Okay. Das ist halt ein bisschen komisch, weil es halt im Nachhinein
so klar gemacht.
Ja, genau, es wird zwar im Retrospektiv jetzt zwar erklärt, so von wegen so, ja, es bestand ja eigentlich nie eine Gefahr und so, aber ich dachte auch so, es wirkt trotzdem ein bisschen gruselig. Also, ja. Es wird ganz schwer nachvollziehbar, warum die Schöne den Prinzen dann so toll findet in der Villeneuve-Version, abgesehen von er ist schön und jung anscheinend.
Ja, aber das reicht ja offenbar als Charakterzug.
Ja, aber es macht sie so eigentlich nicht so viel besser als die Schwestern, so gesehen.
Nee. Aber das wurde ja uns ja aber vorher schon gesagt, dass sie besser ist als die Schwestern. Deswegen müssen wir das glauben, auch wenn sie genauso oberflächlich ist.
Hm. Zumindest bei Villeneuve dann so. Bei Beaumont ist es ein bisschen weniger extrem.
Ja.
Ich weiß gar nicht, hast du noch irgendwelche Punkte, die du noch gerne ansprechen möchtest? Also ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich so das Wichtigste und würde dann langsam zum Fazit kommen.
Glaube ich auch. Also mir fällt jetzt auch wirklich nicht nochmal irgendwas ein, was noch großartig relevant wäre. Da verliert man sich dann eher in Details.
Hm.
Die wichtigsten Sachen haben wir, glaube ich, gesagt. Ja.
Also ich habe schon das Gefühl, wir sind wirklich sehr, sehr, sehr ins Detail dann auch gegangen und konnten auch, glaube ich, soweit glaubhaft machen, so was wir an den jeweiligen Versionen gut und nicht so gut finden. Genau, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch mal zum Fazit. Also du hast nochmal so ein paar finale Gedanken kundtun. Also sprich, wie wir zu den Büchern stehen und inwieweit wir die empfehlen würden in irgendeiner Form.
Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, mal die Beaumont-Fassung zu lesen. Die ist nicht so super lang. Da ist man relativ schnell durch und es hat nochmal so zwei, drei Aspekte, die anders sind als im bekannten Disney-Film, die ich irgendwie schön fand, einfach mal zu lesen. Auch wenn, wie gesagt, die Hintergrundstory vom Biest und warum es jetzt verwandelt wurde, irgendwie nicht so ganz klar wird. Bei Villeneuve, ich finde das Buch an sich super schön. Das haben wir vorhin gesagt, es ist eine ganz tolle Ausgabe mit Illustrationen und so kleinen interaktiven Sachen drin und so. Das ist super schön. Wenn man die Geschichte schon kennt, dann kann man auch die erste Hälfte überspringen und quasi einsteigen bei die Geschichte des Prinzen. Das lohnt sich tatsächlich zu lesen, finde ich. Also ich gebe dir recht, dieses Ganze, wir bauen dann nochmal eine Welt auf und nochmal einen Hintergrund und erzählen nochmal mehr, das über das, was der Schönen passiert, hinausgeht. Das ist schon spannend. Das ist auch ein bisschen verworren, aber es ist auch spannend. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, die Buchausgabe selber ist mega schön. Wenn man die Geschichte mag, ist es schön, das Ding im Regal stehen zu haben.
Mhm.
Da wäre ich sehr dafür. Und ansonsten, ich habe tatsächlich keine anderen Versionen gelesen in Buchform, die ich empfehlen könnte. Ich finde es, glaube ich, aber das liegt halt daran, dass ich so ein Bücherkind bin, immer schön und empfehlenswert, mal in die Originaltexte reinzugucken von den Geschichten, wie man sie sonst so noch nicht, also sonst nur als Film kennt. Ich war auch sehr überrascht über einige Sachen, die bei Peter Pan drin sind, zum Beispiel, als ich das mal dann gelesen habe im Original.
Ja.
Und Peter Pan war plötzlich nicht mehr mein Held.
Stimmt, das ist teilweise echt ganz schön creepy, habe ich auch so am Rande so mitbekommen. Ja, aber ich gebe dir auch so weit recht. Also ich würde auch sagen, okay, die haben, beide Werke haben irgendwie so ihre Reize und so, aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, mit was sollte man anfangen oder welche sollte man auf jeden Fall lesen, würde ich auch sagen, eher die Beaumont-Version. Also man kann auf jeden Fall im Nachhinein sehr, sehr gut verstehen, warum Beaumont gewisse Kürzungen gemacht hat. Also es schließt sich total so, dass man sagt, okay, so, dass es dann doch deutlich abgespeckter ist, dass man gewisse Entwicklungen dann auch ein bisschen anders darstellt, so als in der Villeneuve-Version. Aber wie du auch schon sagtest, so, wenn man so das letzte Drittel nochmal liest, also eben ab die Geschichte des Biestes, das ist durchaus spannend zu lesen. Also das wird ja gefühlt, das ist auch noch ein bisschen anderer Schreibstil, so wo ich das Gefühl hatte, so, ja, das ist noch mal ein bisschen dynamischer und also es kriegt auf einmal dann auch so eine völlig andere Ebene, so als dann so dieses reine Märchending und man muss sich halt diese ganzen Träume dann nicht mehr antun. Die kann man sich echt schenken. Also da tut ihr euch keinen Gefallen mit, wenn ihr euch dadurch quält, so wie ein Teenager-Kind dann irgendwie einem Typen nachschmachtet, die es so in normaler Form nicht erreichen würde. Und ja, genau, also von daher lest auf jeden Fall die Beaumont-Version. Wie gesagt, bei Projekt Gutenberg kann man das auf jeden Fall sehr gut lesen, da kann man das in einem Rutsch lesen. Also hatte auch gestern irgendwie eine Hörbuchversion gefunden, da bei YouTube hatte jemand das mir mal vorgelesen, das war innerhalb von einer halben Stunde. Also das ist sehr gut leicht konsumiere Kost. Das geht auf jeden Fall gut. Genau, dann kommt noch eine finale Frage an dich dann so, einfach nur so als Abschluss. Mhm. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsadaption des Märchens? Egal ob Film, Serie, Buch oder sonstigem Medium.
Also sind, glaube ich, zwei, die ich ganz schlecht eins über das andere stellen kann. Das ist natürlich zum einen der Disney-Film.
Mhm.
Aus verschiedenen Gründen halt, unter anderem eben, weil mein Schatz mir das als erstes Weihnachtsgeschenk gemacht hat. Das sind einfach Dinge, die dann damit nochmal mehr verbinden.
Mhm.
Und der Film, den ich vorhin schon kurz genannt hatte, Die feuerrote Blume.
Mhm.
Weil ich den das dürfte meine erste Fassung gewesen sein, die ich jemals von dieser Geschichte gesehen habe. Und ich fand die unheimlich prägend. Also wenn ihr die kennt oder noch schauen wollt oder so, die ist stilistisch manchmal eine Herausforderung, wenn man das nicht gewöhnt ist. Wenn man gerade sich die aktuellen Märchenfilme anguckt, die ARD und ZDF produzieren, diese modernen Märchen, die so seit 2006, glaube ich, jedes Jahr kommt eine Handvoll, die sind alle in einem sehr ähnlichen Stil gemacht, alle sehr, sehr gleich in der Ausstattung. So, die sind alle in diese Zeit hineinversetzt. Da ist immer irgendwo ein richtiges Schloss, in dem dann gedreht wurde und solche Geschichten. Die sind einfach sehr eins zu eins aus Märchen. Und die Feuerrote Blume, wie auch viele andere Märchen aus dieser Zeit aus Tschechien und aus von der DEFA produziert in der DDR, die haben einfach mal Dinge auf 12 gedreht. So. Mhm. Also die sind hingegangen und haben gesagt, ja, natürlich kann ich hier einfach eine junge Frau in ein Prinzessinnenkleid stecken und dann hingehen und einem jungen Mann irgendeinen Biestkopf aufsetzen und sagen, du bist jetzt das Biest und dann machen wir das eins zu eins. Man kann aber eben auch hingehen und sagen, okay, wir vermitteln die Stimmung mal ganz anders durch eben diese doch sehr gruselig wirkenden, teilweise auch schwer definierbar, also wo man die Umrisse und die Einzelheiten schlechter erkennt, aber das hat einen ganz tollen Effekt durch diese Farbfilter und alles. Hm. Da gibt's, also das, die alte Froschkönig-Version von der DEFA ist auch so ein Ding, wo man irgendwann denkt, so, was ist hier eigentlich los? total schräg. Und ich finde das total faszinierend. Ich bin damit groß geworden und ich finde auch die modernen Märchen sehr schön, aber die sind halt sehr lieblich alle miteinander. Also da ist wenig dabei, was einen so richtig überrascht. Mhm. Es ist sehr eins zu eins das umgesetzt, was man aus den Märchenbüchern kennt, aus den Texten. Mhm. Und die Feuerrote Blume ist eben tatsächlich, die geht da mit einem künstlerischen Anspruch ran in der Umsetzung. Und ich liebe das einfach.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann das tatsächlich bisher noch gar nicht. Ich kann nur dran erinnern, also dass ich mal irgendwie das gesehen hatte, es gibt ja halt diesen Film The Scarlet Flower und das ist, glaube ich, ein russischer Animationsfilm, da hatte ich das irgendwie mal gesehen.
Das ist nochmal eine andere Fassung.
Ja, ja.
Das ist eine andere, aber also, genau, ja. Das kommt hin. Genau. Also die ich meine, ist halt wirklich mit echten Darstellenden und wirklich faszinierend.
Ja. Das klingt auf jeden Fall gut. So sollte vielleicht mal ins Programm mit aufgenommen werden, wie gesagt. Das ist ja das Schöne bei diesem Podcast. Man kann sich ja sämtlichen Adaptionen ja widmen und wer weiß, dann kann ich das ja mal mit auf dem Schirm behalten. Du darfst gerne dafür auch wieder zu Gast sein, wenn du möchtest. Wenn du schon so anpreist, das klingt auf jeden Fall sehr gut.
Wie man sich selbst in weitere Folgen eines Podcasts einlädt.
Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Ja. Genau, dann kommen wir aber auch schon direkt zum Abschluss des Ganzen. Du darfst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Also lesen, auch wenn ich nicht so super viel schreibe, kann man mich auf Twitter in erster Linie. Da bin ich als @catchkati, also so wie in Catch Me If You Can. Mhm. Und Kati in der ganz simplen Version K-A-T-I zu finden. Mhm. Aktive Podcast-Projekte, wo ich beteiligt bin, sind Plötzlich Piratin und Tapfere Tackerhacker. Da wird Ende April die erste Folge kommen. Und ruhende Podcast-Projekte findet man vor allem unter Schläfst du schon und Personal Buchführung. Und nein, Buchführung nicht im Sinne von doppelte Buchführung, sondern Führung durch mein Bücherregal und meine Lieblingsbücher.
Mhm. Sehr, sehr schön. Genau, dieses Projekt hier findet ihr auch auf der eigenen Homepage unter ungeheuerlichschön.de, schön mit OE. Das Ganze ist im Hause der Second Unit. Damit findet ihr mich auch bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Twitter. Genau, bei Twitter gibt es unter dem Handle ungeheuerschön, leider ging der Name nicht länger. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UE, das Ganze bei Twitter und auch bei Letterboxd. Genau, ich danke dir herzlich, dass du hier zu Gast warst und mit mir diese Bücher besprochen hast.
Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr. Auch wenn es eine Premierenfolge ist, ist ja mal spannend, ne? Wenn das Format noch nicht steht so richtig. Also
auf jeden Fall.
Im Sinne von, man hat nicht schon 5 Folgen gehört und weiß, worauf man sich einlässt. Mega spannend, hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, ich hatte anfangs echt so mega Muffensausen, so, weil ich dachte, oh Gott, Gott, ich habe ja sonst immer nur Film-Podcast gemacht oder Serien-Podcast. Aber so Bücher zu besprechen ist jetzt für mich auch absolutes Neuland im Podcast-Bereich. Ich habe so ein leichtes Trauma aus der Schulzeit, was das betrifft. Aber ja, ich habe mich jetzt eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt. Jetzt auch bei dem Gespräch, ich hatte das Gefühl, wir hatten eine sehr, sehr schöne Basis miteinander und dadurch, dass wir ja beide eben das Material auch gelesen hatten so und wussten, worüber wir sprachen, so hatte ich das Gefühl, das war eigentlich ein sehr schönes Gespräch.
Das Gefühl hatte ich auch,
jawohl. Ja, und genau, ich hoffe, ihr da draußen hattet das gleiche Gefühl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, wie wir jetzt beim Aufnehmen. Und ich bin gespannt, wie es so der Zuspruch wird. So schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet und könnt gerne auch weitere Kommentare dazu verfassen. Und mal gucken, wann die nächste Folge kommen wird. So, ich versuche das so im Herbst, dass da spätestens die nächste dann kommen wird. Und ja, lasst euch überraschen, was es dann sein wird.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, ich auch. Ich auch. Es wird super. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl, was das Projekt betrifft.
Sehr schön.
Genau. Dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr dieses Ganze hören werdet. Und wir hören uns in irgendeiner Form auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.